Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, hier mal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben was ganz Besonderes mit euch vor. Dafür brauchen wir euch ganz dringend, denn wir wollen eine NBE für alle machen. Das heißt, ihr könnt euch bewerben, wenn ihr irgendwie ein besonderes Thema habt, ein besonderes Hobby habt, wenn ihr irgendeine Geschichte erlebt habt, die ihr schon immer mal erzählen wolltet und meint, dass die NBE der richtige Ort dafür wäre, dann bewerbt euch. Schickt uns eure Geschichte kurz in nicht mehr als 60 Sekunden erzählt an folgende E-Mail-Adresse guests@poolartists.de, beides mit S hinten. Schickt uns ein Audio-File, wie gesagt, nicht länger als 60 Sekunden und vielleicht werdet ihr dann eingeladen zu uns hier ins Pool Artist Studio und ich interviewe euch dann und rede mit euch über diesen Beruf, über diese Story, über das, was ihr uns geschickt habt. Das wird, glaube ich, sehr aufregend. Wir sind mega gespannt, was ihr uns schickt und wir freuen uns, mit euch und für euch hier eine ganz besondere Story zu machen. Wichtig, der Einsendeschluss ist der 12. November. Bis dahin müsst ihr uns eure Story geschickt haben, damit wir noch Zeit haben, das irgendwie auszusuchen und die Aufnahme zu planen. Schickt rein. Ich bin super aufgeregt. Jetzt geht's erstmal los mit einer ganz normalen Folge der Nils Bokelberg-Erfahrung und dabei wünsche ich euch viel Spaß.
Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Da war ich der einzige Texter. Es gab einen Grafiker, ein Genie, eben Texter und eine Chefin.
Ja.
Und die kleine Unit, innerhalb der, die ein bisschen in Ruhe gelassen wurde. Und wenn sie halt diese Ergebnisse hatte. Und da hatte ich das Glück, dass ich das ein Ding erfunden habe, was dann um die Welt gegangen ist, nämlich mein kochbares Kochbuch. Ein Buch, was man selber kochen kann, aber aus Lasagneteig besteht. Und das hat in Cannes dann was gewonnen und ja. Goldene Palme und in New York und in London. Ich wurde nach London eingeflogen, weil es einen Foodpreis gewonnen hat und wahnsinnig. Und dann wurde ich zum Glück erstmal in Ruhe gelassen.
Ja.
Weil hey, der Typ hat ja, also ich habe einfach alles gewonnen.
Ja.
Alle Preise der Welt. Das war fantastisch, ja. Natürlich. Irgendwann kamen sie mir dann so ein bisschen auf die Schliche. Also mein Ziel war natürlich, mich quasi unsichtbar machen in der Firma. Dass ja. Keiner, man wurde auch immer umgesetzt so innerhalb dieses Geländes oder diese, es war irgendwie so Firmenpolitik, alle 3 Monate die Plätze zu tauschen oder so. Und dann wird die angedockt und dann muss das aber dem berichten. Und mein Ziel war, mich quasi unsichtbar zu machen, dass keiner mehr weiß, was der Typ eigentlich macht.
1, 2, 3, 4. Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bokelberg-Erfahrung und heute ist ein besonderer Tag bei der NBE, denn heute ist ein Mann hier, der nicht nur ein unfassbarer Tausendsasser, ein sogenannter Hans Dampf in allen Gassen ist, sondern auch noch ein alter Freund, weil wir mal zusammen vor einigen Jahren einen ganz wundervollen Podcast gemacht haben, der noch heute seine Fans findet und hat und irgendwie anscheinend immer noch sehr wohl gelitten ist. Er ist ein Mann, der Millionen Talente, möchte ich sagen. Und heute besprechen wir einige davon. Ich bin sehr aufgeregt, was er alles zu erzählen hat. Herzlich willkommen, Gerion Klug.
Nils, ich begrüße dich.
Hallo Gerion, schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch jetzt schon auf mich und dich auch.
Hauptsache ist erstmal, dass du dich auf dich freust.
Ja.
Hast du das morgens, wenn du so aufwachst, denkst du, endlich wieder ich?
Leider nein, das wär schön zu behaupten, aber dann sind die Selbstzweifel doch zu groß, also dass ich das durchziehen könnte.
Glaubst du, dass der Sänger von Coldplay das denkt?
Nee, der ist auch zerfressen von Selbstzweifeln. Ja? Nicht so sehr wie der Sänger von Radiohead, aber schon durchaus ein bisschen.
Aber wer ist denn
hat ja auch eine gescheiterte Ehe hinter sich. der Sänger von Cloudplay.
Ach so, stimmt, die sind nicht mehr zusammen, ne?
Willis, Pelzo?
Kine Patro, wie meine Schwiegermutter immer sagt. Die Coldplay verklagen jetzt ihren Manager.
Warum?
Weil der die verklagt hat.
Ja, genial. Der, also das kann ja immer ewig so weitergehen.
Der ist ja Ex-Manager und der hat sie jetzt verklagt auf 12 Millionen Pfund oder so.
Nur?
Ja, weil sie angeblich irgendwie für die nächsten 2-3 Alben irgendwie nicht den Abschlag gezahlt hätten an ihn. Und sie haben jetzt gesagt, dass er so auf den letzten Touren immer nicht dafür gesorgt hat, dass alles so ist, wie es sein muss, also was sie so mit ihm besprochen hätten. Und deswegen verlangen sie von ihm 13 Millionen. Da habe ich gedacht, das ist gut, dann gehen sie am Schluss mit 1 Million raus. Das ist eigentlich schlau, einfach immer 1 Million mehr zu verlangen.
Das stimmt, ja, ja, guter Trick.
Ja, das ist die wunderbare Welt von Coldplay. Aber erstmal schön, dass du da bist.
Ja.
Gerion, du hast ein, bevor wir quasi uns mal angucken, wie dein ganzer Lebensweg gelaufen ist und dein Karriereweg vor allem, kommen wir erstmal zu einem der Hauptgründe, warum du heute hier bist. Du hast nämlich ein neues Buch geschrieben. Und deswegen bist du auch gerade hier gewesen, weil du gestern Abend die große Premiere deiner Lesetour und Show hattest hier.
Yes, das ist richtig. In Berlin, genau.
Ja.
Das Buch heißt Nachteile für Menschen.
Nachteile
von Menschen, mein Gott. Die Nachteile von Menschen.
Jetzt weißt du nicht mal, wie dein eigenes Buch heißt.
Ja,
Nachteile am Menschen. Das bedeutet, du listest darin auf, warum das eigentlich gar nicht so gut ist mit uns allen.
Auch, aber eigentlich ist es eine Textsammlung, wo der Titel sehr, sehr gut passte, weil der Titel auf diverse Texte da rekurriert,
ja,
wie man so schön sagt. Es gibt auch tatsächlich Listen von Nachteilen, Nachteile von deutschen Bands, Nachteile von Tieren, Nachteile von Menschen natürlich,
ja. Ja.
Nachteile von Vorteilen,
ja.
Nachteile von Geld, da gibt es diverse Listen, aber nicht jeder Text hat mit den Nachteilen von Menschen zu tun, Text hat aber tatsächlich mit den Menschen zu tun.
Was sind denn Nachteile von Menschen?
Ich habe das Buch jetzt gerade nicht hier vor mir liegen.
Also weiß also
ich
quasi gar nicht.
Ich kann ja doch gar nicht, woher soll ich das denn wissen? Das habe ich doch mal, habe ich doch aufgeschrieben, damit ich es mir nicht merken muss.
Aber was ist das denn? Sind das einfach Texte, die du so lose rumliegen hattest oder aus verschiedenen Publikationen? Oder?
Die Idee ist entstanden, weil ich mal für die Zeit eine Glosse geschrieben habe, die Klug-Weißes leider hieß. Oder Klug-Weißes hieß die.
Ja?
Sonst denkt man ja, Klug-Weißes leider.
Auch ein guter Titel.
Der Titel war auch nicht von mir, wo ich mir zur Aufgabe gemacht hatte, singuläre und merkwürdige Ereignisse in der Popmusik zu halluzinieren, wie es denn dazu gekommen ist. Stichwort, wie kann das denn sein, dass der Sänger von Guns N' Roses plötzlich Sänger von AC/DC wird? What the fuck? Warum gehen Paul Simon und Sting zusammen auf Tour? Wie kann es sein, dass die beschissene Band Böse Onkels 4x 100.000 Leute am Hockenheimring hinkriegt oder die Stones auf Kuba spielen?
Ja.
Und diese Ereignisse, also das, was davor diesem Ereignis lag, das habe ich mir, da war ich dann dabei. Und diese Glossen sind in der Zeit erschienen online, haben das Zeitpublikum einigermaßen verwirrt. Es gab sehr viele Reaktionen, das kann doch gar nicht sein, das bildet er sich doch ein, das stimmt doch alles gar nicht. Mit anderen Worten, die haben den Humor jetzt nicht unbedingt immer durchgeholt in Gänze, weil die natürlich auch lustig waren. Deep und lustig zugleich.
Ja.
Und diese Kolumnen bilden so ein bisschen das Rückgrat dieses Buches, neben diesen Listen tatsächlich auch noch mal Hanseplatte Newsletter, mit denen ich auch schon ein anderes Buch gefüllt habe und unveröffentlichte andere Texte, ein buntes Sammelsurium, ein Leipziger allerlei.
Verstehe. Du hast ja wirklich auch, seitdem du irgendwie publizistisch tätig bist, hast du ja auch an den unterschiedlichsten Orten irgendwie schon Texte veröffentlicht und geschrieben und so. Und tatsächlich ist ja, weil du es gerade erwähnt hast, was dein erstes Buch war, dieser Hanse, du hast ja diesen Plattenladen gemacht in Hamburg, Hanseplatte, der quasi nur Hamburger KünstlerInnen verkauft hat.
Richtig.
Und da hast du diesen legendären Newsletter damals geschrieben, der wirklich sehr früh sehr große und weite Kreise gezogen hat.
Ja, das stimmt, weil es mir zu langweilig war, die Produkte ganz normal anzupreisen, habe ich mir mal andere leicht anpsychologisierte Sachen ausgedacht. Ich schreibe den weitgehend auch heute noch, obwohl ich der Laden, den habe ich schon vor 9 Jahren abgegeben oder vor 10 oder keine Ahnung. Aber den Newsletter schreibe ich tatsächlich meistens noch.
Hast du eine diebische Freude daran, weil du es auch gerade bei der Zeitkolumne erwähnt hast, dir Sachen auszudenken und so zu tun, als wären die so passiert?
Nee, die Sachen sind ja passiert. Ich überlege dann, wie konnte es denn dazu kommen, dass das denn dann jetzt so aussieht?
Das ist ja ausgedacht.
Das ist dann natürlich ausgedacht.
Aber du tust so, als könnte es so gewesen sein.
Ja, ich muss gerade mal in mein Brot beißen.
Erstmal ein kleines Butterbrot.
Nils mir ein kleines Schnittchen geschmiert hat, dankenswerterweise. Und es mir auch sofort erlaubt hat, ich dürfe während der Radiosendung essen. Ja, wie war die Frage?
Ob du eine diebische Freude daran hast, dass Menschen das für bare Münze nehmen können. Ich finde, das zieht sich ein bisschen durch deinen Humor, dieses Spielen mit, das klingt immer wie so eine 1969 Theaterkritik. Aber was ich meine, ist so diese Freude daran, dass keiner so richtig einordnen kann, wie man etwas meint.
Also ich habe keine Freude daran, die Leute hinters Licht zu führen. Ich habe eher Freude daran, tatsächlich das Fragezeichen auf ihre Stirn schön auszumalen.
Ja.
Das macht mir tatsächlich Freude, wenn die erstmal drüber nachdenken müssen, in welchem Zusammenhang ich was schreibe oder wie das eigentlich dann gemeint ist. Das ist keine verhohlene, diebische Freude, sondern ich freue mich darüber, dass sie da vielleicht auf andere Gedanken kommen und vielleicht auch über den Humor zur Wahrheit kommen. Hehrer Ansatz. Das Fragezeichen ist eigentlich das, was mich interessiert. Also das sind ja viele auch pointenlose Sachen, die einen einigermaßen indigniert, verwirrt, vielleicht auch erfreut zurücklassen. So, aber frag mal jemand anders.
Aber
nicht ausgerechnet mich.
Du hast den Quatsch ja ausgedacht.
Ja, aber ich bin mir natürlich jetzt nicht über die Wirkung so im Gänze klaren, wie das bei jedem oder jeder anders ankommt.
Wofür ich zum Beispiel einen sehr, sehr großen Softspot und ein großes Herz und Verständnis habe, ist, dass man Geschichten erzählt oder schreibt, die gar keine richtige Pointe haben, die irgendwie dann so plötzlich so ausfasern oder so zerlaufen. Das finde ich super. Ich liebe das, weil das finde ich am allerwitzigsten, wenn es eben nicht wie so deutsche Humormechanismen auf die Punchline zudonnert, sondern wenn man sich den Luxus erlaubt, zwischendurch einfach aufzuhören sozusagen. Mhm. Weil das,
da bist du aber bei mir richtig.
Ja, aber da hat man ja schon eine diebische Freude dran, weil man weiß, dass das anders erwartet wird in so Texten.
Das stimmt. Die meisten Leute finden das ja nicht so richtig gut.
Naja.
Und nicht so richtig.
Aber das ist ja gerade das Witzige
lustig.
Eigentlich.
Ja, das, ja. Ja, da müssen sie durch. Das ist ja nicht unsere Aufgabe. Die können ja auch ihren Spaß an anderen Sachen rausziehen. Ja. Zum Beispiel bei YouTube oder so.
Mario Barth.
Naja, es gibt ja auch tausend andere unter dem 90er-Jahre-Feind Mario Barth.
Also zwischen uns und Mario Barth.
Sehr, sehr. Also die Schattierungen sind fast größer als die Sonne. Also, das lerne ich, da ich jetzt mich neuerdings auch ein bisschen auf Insta rumtreiben musste.
Ja.
Mir da die ganze Zeit, werden mir ja Thorsten Sträter oder sowas reingespült. Mhm. Oder
der ein absolut stabiler Kollege ist, muss ich sagen.
Total stabiler Kollege. Ja, aber der auch Punchlines natürlich.
Das stimmt.
Ja, also auch sein Punchline. Gespräch mit Johann König oder sein Gespräch mit Olaf Schubert. Und das ist ja die Klasse, die im Moment so alles, zumindest in meiner winzigen Blase, das kriege ich alles ungefragt.
Ja. Instagram ist also eher nichts für dich.
Ja, aber wahrscheinlich nicht wegen des Terrors, sondern weil ich einfach zu alt bin und mein Handy ist zu klein.
Da wollte ich höflich drauf hinaus.
Ja, mein Handy ist zu klein. Ja. Ich krieg das ernsthaft nicht hin, technisch. Ja. Nicht so gut.
Ja.
Aber jetzt habe ich Hilfe und gehe den Weg.
Ja. Wir reden mal kurz über deinen Werdegang. Du kommst ja aus Siegen, bist auch in Siegen geboren.
Ja, natürlich.
Und das ist doch Hessen, oder nicht Siegen?
Nee, Siegerland.
Ja. Aber ist das
Südostwestfalen.
Nicht? Westfalen.
Also alle drei von vier Himmelsrichtungen.
Wieso denke ich denn, das wäre Hessen? Drin. Ich verwechsel das immer mit Gießen.
Das ist relativ nah da dran.
Nee,
die Leute verwechseln es immer mit Gießen.
Ja. Siegen und Gießen ist ja ungefähr ein ähnliches Buchstabenset.
Total, ist identisch.
Ja, nee, ich glaube,
ja,
also, nee.
Gießen ja, gut, zwei S. Von der Aussprache.
Ja, von der Aussprache. Aber stimmt, Siegen ist ja Siegerland, natürlich.
Es war quasi der zweitberühmteste Sohn.
Wer ist der berühmteste Sohn von Siegen?
Rubens.
Ah ja.
Rubens ist nur da geboren, das erzählt Siegen nicht so gerne, aber ich kann es natürlich tun, weil ich längst weg bin und ein bisschen der Lost-Sohn bin oder mich so sehe.
Natürlich.
Siegen ist deshalb Geburtsstadt von Peter Paul Rubens, dem berühmten Maler Peter Paul Rubens, weil sein Vater da gerade im Knast saß.
Ah ja.
Für 14 Tage oder so.
Gibt es noch eine JVA in Siegen?
Ja, die gibt es auch noch. Die ist, glaube ich, dummerweise nicht nach oben
benannt. Die Rubens-JVA.
Weil Siegen brüstet sich ja damit, Geburtsstadt zu sein. Der war da aber original nur, weil seine Mutter da ihn entbunden hat und sein Vater im Knast saß. Also einen schlimmeren Grund kann es ja fast gar nicht geben.
Das
oder
stimmt.
Einen Grund, der, nicht schlimm, aber man sollte vielleicht nicht so stolz drauf sein. Siegen hat aber Aufkleber drucken lassen, Geburtsstadt von Peter Paul Rubens. Und hat vielleicht auch einen Rubens im örtlichen Museum sich angekauft.
Der hat ja dann eine Zeit lang mit seiner Familie in Köln gelebt.
Rubens?
Mhm. Die sind dann nach Köln mit seiner Mutter und so.
Und dann ging es nach Belgien.
Und dann ging es irgendwann rüber. Dann sind sie irgendwann weg aus Deutschland. Diese Grenzen gab es ja damals noch nicht. Aber da haben die in Köln, gelebt.
Naja, Siegen, genau. Da war ich 20 Jahre oder knapp und dann bin ich weg.
Und wolltest du da so schnell wie möglich weg? Also Siegen ist jetzt nicht so, also ich will jetzt nicht despektierlich sein, aber bis auf Rubens geht da nicht viel.
Nee, genau. Ich unterscheide mich von keinem Provinzbewohner. Da habe ich die dieselben Mechanismen wie alle.
Ja.
Als Jugendlicher willst du dann irgendwann weg,
weil
da aus meiner damaligen Sicht nichts los ist.
Du bist aber dann von Siegen nach Göttingen. Das ist jetzt, ist das ein Update? Weiß ich nicht, oder ein Upgrade?
Ja, ja. Total.
Aber ist Göttingen, ist das viel größer als Siegen? Nö, eigentlich nicht.
Ja, aber viel schöner, viel kulturell interessanter. Da gibt's, gab es damals über 30.000 Studenten,
ja.
Obwohl die gibt es in Siegen, glaube ich, auch.
Aber Siegen ist wahrscheinlich, was studieren die in Siegen?
In Siegen gibt es kein Studentenviertel oder so.
Was studieren die da? Maschinenbau oder was ist das für?
Nee, das ist gar nicht so technisch das angelegt. Da gibt es auch einen starken Germanistikzweig, meines Wissens. Da hat der sehr gute Rohr Wolf, den ich sehr verehre, ein Schriftsteller, zum Beispiel gelehrt. Aber Göttingen ist in der Hinsicht dann durch, ich fand das toll. Ich dachte, es liegt an der Nordsee. Also aus Siegen war das für mich irgendwie weit weg und musste dann, ich habe da einen Studienplatz gekriegt, weil ich nicht so einen guten NC habe und die einzige Uni war, die mich genommen hat und dann stand ich da bei der Immatrikulation und sollte ankreuzen, was ich studieren will und habe aber Germanistik nicht gefunden auf der Liste und habe dann die Frau gefragt, wie, wo ist denn das Germanistik? Ich, das heißt deutsche Philologie. Und dann wusste ich, da bin ich am richtigen, bin ich richtig eingenordet worden von den, von Göttingen und deren Bildungsbürgertum, was aus tatsächlich ja zu der Zeit auch noch zum Beispiel dem starken Einfluss von Günter Grass, da hat er seinen Verlag gehabt und ansonsten ist die Historie über Lichtenberg und andere Geistesgrößen in Göttingen natürlich enorm, was die Geisteswissenschaften angeht.
Göttingen ist so ein bisschen Kultur, ist, hat so ein, hat für mich immer so einen Ruf von so einer Kulturhauptstadt, ohne dass da, also ohne dass da
drumherum. Besser als Freiburg, so kulturell, so, ne, aber genau, selbe
so,
Liga.
So, ja, genau, genau, so ein Flair hat das irgendwie.
Ist doch toll. Ist, also, ich fand die Zeit super, für alle, also super Zeit. Super Club, super kulturelles Sachen haben wir da gemacht. Ich habe da auch einen Plattenladen gemacht. Toll, tolle Zeit.
Du hast ja Politik, Publizistik und eben deutsche Philologie studiert.
Ja, deutsche Philologie.
Ist quasi das Philosophiestudium etwas, was...
Ich habe, glaube ich, gar keine Philosophie studiert. Habe ich nicht Publizistik, Politik und Germanistik studiert?
Ach so.
Habe ich Philosophie studiert? Ich glaube nicht. Nein.
Philosophie habe ich dir gerade einfach unterstellt. Stimmt.
Ich habe das ja auch nicht abgeschlossen. Ich hatte ja dann einen Plattenladen und habe dann gemerkt, dass ich andere
Fähigkeiten... Plattenladen führen und studieren gleichzeitig nicht möglich?
Nein, genau. Nein, ich habe auch gemerkt, dass ich für meine journalistischen Gehversuche oder das, was ich da erreichen wollte, brauche ich gar kein abgeschlossenes Studium. Ich wollte gar nicht zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo das damals noch Usus und wahrscheinlich heute auch ist, zur Festanstellung, der Weg, Studium, dann brauchst du das. Das war aber gar nicht mein Ziel. Das hätte ich auch gar nicht erfüllen können.
Aber warum hast du das denn dann überhaupt studiert?
Hat mich irgendwie interessiert. Ja. Und ich wusste auch, was soll ich sonst
machen? Einfach erstmal studieren.
Ja.
Ja, verstehe.
Das ging ja damals, also damals, es war ja eine Zeit, wo das relativ frei war. Da musste man zwar schon Studiengebühren zahlen, aber man hatte auch regelte Studienzeiten.
Ja.
Aber das war ja nicht so verschult wie heute, dass man muss in 4 Jahren fertig sein.
Ja, ja.
Keine Ahnung, wie lange ich für das Nicht-Abschließen meines Studiums gebraucht habe. Schon zweistellig, die Zahl, würde ich mal sagen. Also 10 Semester will ich ja schon nicht studiert haben.
Aber wie kommst du denn dann als Student an einen Plattenladen? Wieso hast du plötzlich einen Plattenladen in Göttingen gehabt?
Ich war Kunde da und ich wusste das besser. Und die waren gerade so ein bisschen lost.
Ja gut, aber das sind ja fast alle Plattenladenbesucher auf der Welt.
Ist
aber
das besser als der Plattenhändler selber.
Aber deswegen kriegen die ja nicht den Laden übergeben.
Ja, die waren ein bisschen lost und der eine, denen ging es nicht so gut und irgendwie wollten die den auch loswerden.
Mhm.
Und dann habe ich ihn übernommen. War eine richtige, schöne Lebensentscheidung.
Ja, aber... Also ich finde es irgendwie so ein bisschen wild, als Student nach Göttingen zu gehen und dann da plötzlich einen Plattenladen zu führen. Und das wirkt so ein bisschen ziellos.
Ja, jetzt bin ich sprachlos, was du mir an den Kopf wirfst. Ja, wenn dann, damals hatten die Leben oder mein Leben nicht so ein Ziel.
Ist gar kein Vorwurf.
Nee, es war von mir aus ziellos, ja.
Ja.
Aber es ist so ein tolles Ziel, also das Ziel kam ja mit dem Ziel.
Aber ist, ja, aber weil du machst ja so viele Sachen, ne? Also schreiben und.
Aber habe ich ja damals nicht.
Dann schreibst du auch die Unterschiede. Ja, eben.
Ich war damals wissenschaftliche Hilfskraft im Universitätsbüro und musste Pressemitteilungen verfassen.
Hast du gemacht, oder?
Ja, und musste Wissenschaftler interviewen oder so. Und mein erster Auftrag war, mit einem Wissenschaftler zu reden, der nur das Grünzeug auf den Mittelstreifen der bundesdeutschen Autobahnen auf CO2 oder so untersucht hat. Ich war vollkommen überfordert, habe nichts verstanden, was er gesagt hat, musste daraus einen Artikel schreiben, der auch nicht genommen wurde. Schlimme Zeit. Ja, also schlimmer Fall. Da musste ich da so journalistisch arbeiten, also Genauigkeit lernen und so, was ich bis heute nicht richtig
wollte gerade sagen, wie gut hat das zu verfangen.
Nee, aber.
Und wenn du da aber so, also dann nehme ich ja mal an, dass du schon damals irgendwie Musik interessiert warst und Platten gesammelt hast.
Ach so, ja, klar.
Ja. Und war das sozusagen auch eines der Ziele, dass du gedacht hast, vielleicht irgendwie so ein bisschen musikjournalistisch zu arbeiten?
Ja, ja, ich habe damals schon musikjournalistisch gearbeitet. Ja. Genau, ich habe Plattenkritiken geschrieben und solche Sachen. Stimmt, ja. Ich habe sogar mal die Wailers interviewt.
Wen?
Die Wailers. Kennst du diese Band von Bob Marley?
Ach so, die Wailers. Ja,
die Wailers, ja.
Also quasi nach Bob Marley.
Genau, Bob Marley war schon längst tot, aber die haben tatsächlich lustigerweise in Göttingen gespielt.
Das passt irgendwie nach Göttingen, dass die da spielen
werden. Ja, das
ist für mich so eine Reggae-Stadt.
War tatsächlich aber auch wirklich die Originalbesetzung. Also Aston Family Man Barrett, der Bassist, Legende, in dem du alles kaufen kannst, wo der irgendwie beteiligt war.
Ja.
Weil das wahnsinnig gut ist, er lebt auch noch. Die saßen da backstage und ich kam da mit meinem kleinen kümmerlichen Mikro und habe original auch nichts verstanden, was die waren komplett stoned. Sehr langsam, sehr jamaikanisch, haben eine Art Sprache geredet, von der ich noch nie gehört hatte.
Ja.
Und ich hatte dann so gemurmelt auf dem Band. Weiß gar nicht mal, was ich daraus gemacht habe. Ja klar, ich habe da tatsächlich auch da musikjournalistisch gearbeitet, stimmt. Das kommt mir jetzt, wo du das sagst, das habe ich fast vergessen. Ich habe auch dann so Ulrich Wickert interviewt und solche Robert Gernhardt und solche Leute. Tatsächlich, die habe ich für so eine Art Fanzine, habe ich das gemacht. Oder so eine Stadtzeitschrift und solche Sachen. Und dann wurde es immer ein bisschen größer.
Aber dann hast du Uli Wickert zu seiner Lieblingsmusik interviewt, oder?
Nee, da ging es nicht um Musik. Der war damals so eine Art Richard David Precht, sagen wir mal. Der war Tagesthemenmoderator.
Nicht ganz so unangenehm.
Ja, vielleicht. Aber er hatte aus meiner linken, damals Hardcore-linken Sicht, hatte der ein paar zweifelhafte Thesen und dem wollte ich richtig auf die Pelle rücken. Ja. Er war so nett und rhetorisch geschickt, dass er sogar alles verpufft ist an Willen, dem mal dann zu Hause so, ich mit meinen Studentenkumpels, ja, dem musst du es mal richtig zeigen und den kannst du auseinanderheben mit deiner Intellektualität. Nicht geklappt.
Nicht geklappt.
Nee, gar nicht. Das war ein netter Top-Typ, der ein Buch geschrieben hatte und ich weiß auch gar nicht mehr, worum es ging. Also das Buch war ein ganz normaler Spitzenbestseller und der hatte da aber so ein paar, damals, heute würde das überhaupt keinen mehr jucken, glaube ich, damals irgendwelche paar steile Philosophie-Polit-Thesen verbreitet, worum es ja ging. Hm.
Aber so, wenn du von den Wailers erzählst, du warst ja immer auch so sehr Reggae und so, alles, was dazugehört, interessiert.
Vielleicht hat es mit dem Interview der Wailers begonnen.
Nein,
ja, das wäre schön. Keine Ahnung, wann das begonnen hat eigentlich. Ja, mich interessiert Reggae, ja. Scheint dich immer sehr zu faszinieren. Wir hatten ja schon mal einen Podcast zusammen, Vinyl Stories. Absolut. Und da haben wir auch eine Reggae-Folge gemacht, wo ich 90% geredet habe und du immer nur zugehört hast.
Da hast du mir sehr viel erklärt über Reggae.
Ja.
Und über Trojan-Platten hast du mich da aufgeklärt.
Ja.
Worauf ich hinaus will, ist, also jeder, der schon mal in einem Plattenland war oder der schon mal in mehreren Plattenläden war und vor allem auch öfter mal in Plattenläden war, der weiß, dass da immer die drei gleichen Typen jeden Tag abhängen und dem Plattenhändler meistens eher auf den Sack gehen, als da wirklich eine auf Augenhöhe stattfindende Beziehung mit dem zu führen.
Ja.
Und wie hast du es geschafft, so sympathisch rüberzukommen, dass man gesagt hat, mach du doch den Laden?
Ich weiß gar nicht, ob das mal Sympathie war, dass sie mir den Laden gegeben haben. Aber, die hatten vielleicht keine andere Chance.
Aber da müssen noch andere Leute da den ganzen Tag gewesen sein, außer dieser junge Student.
Nicht so viele vielleicht, wie man denkt.
Ja, verstehe.
Nee, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich gegen Konkurrenz durchsetzen hätte müssen.
Ja.
Das nicht.
Und war das denn, als sie dir das angeboten haben, war dir dann klar, okay,
ja, ich wollte das unbedingt machen, Studium. Das ist das Größte. Das ist, besser geht es ja alles gar nicht. Du hängst den ganzen Tag da rum und verdienst ein bisschen Geld und kannst die neuesten Sachen hören und kannst dich da so richtig weiterbilden in dem Segment, wo du dich total gerne weiterbildest, weil es dir gar nicht vorkommt wie Weiterbildung, sondern wie Hobby.
Man muss ja auch sagen, vor Internet, vor Spotify, vor der Möglichkeit, super einfach alle mögliche Musik zu hören.
Ja, der soziale Ort war sehr wichtig. Du konntest ja auch Konzerte machen in deinem Hinterhof und bist überall umsonst reingekommen, hast Kontakte geknüpft und besser geht es natürlich gar nicht. Und du hattest irgendwie eine Gegenposition zu den damals natürlich schon alteingesessenen, langhaarigen Plattenhändlern, die Wortwitze in ihrem Plattenladen als Titel haben, einen krummen Rücken haben, verbittert sind, den ganzen Tag Rock hören und Blues gerne haben. Und ich habe stark von Hip-Hop gelebt. Weil damals die DJs, die 14 waren, alle Platten zweimal gekauft haben wegen Hin- und Her-Juggeln.
Ja.
Ich habe stark von Drum and Bass gelebt. Die Techno-Abteilung war groß. Techno war huge auf 12-inch, auf Maxis. Das war eine goldene Zeit für Vinyl, obwohl man das gar nicht so glaubt.
Techno hat ja, sagt man immer, auch Vinyl so ein bisschen gerettet und am Leben gehalten und so.
Stimmt, ne? Glaube ich nämlich auch. Ja. Und Hip-Hop ja auch.
Ja. Hattest du große Konkurrenz in Göttingen an Plattenläden? Nee. Gab's da?
Nee, einen, ja.
Ja, eben, hätte ich jetzt auch gedacht, dass da nicht so viele.
Ja, ja, so ein Techno-Laden, der.
Der ausgebotet
hat. Den es lustigerweise immer noch gibt.
Du hast mir mal eine Story erzählt, weil ich habe jetzt mal in Vorbereitung mal unseren alten gemeinsamen Podcast gehört. Du hast mir mal eine Story erzählt, und das muss, glaube ich, in Göttingen gewesen sein, dass da ein Typ in einem Plattenladen kam, der hat eine Grateful Dead Live-Platte bei dir bestellt. Und der hieß Motion. Und dann hast du ihm diese Platte bestellt und dann hat er irgendwie ein paar Jahre später selber einen Plattenladen gehabt. Da hast du ihn dann entdeckt, wie er irgendwie selber einen sehr gut geführten Plattenladen plötzlich eröffnet hat.
Stimmt. Aus dem Plattenladen, den gibt es glaube ich nicht mehr, aber aus dem Plattenladen ist einer der besten Deutschlands geworden, den es jetzt in Göttingen gibt, seit ein paar Jahren, der sehr, sehr tolle internationale Sachen hat. Auch Sachen, die kein Mensch hat. Tatsächlich auch nicht in Hamburg oder Berlin. Mhm. Weil er nach Afrika selber fährt und da selber Sachen. Und er hat, da bin ich sehr neidisch drauf, er hat angeblich die Privatsammlung von Hildegard Knef gekauft.
Selbst wenn es nicht stimmt, ist das eine gute Story.
Es muss ein bisschen stimmen, weil Hilde die Angewohnheit wohl hatte, auf ihren eigenen Platten die Platten zu kommentieren.
Ja.
Also sie hat Sachen draufgeschrieben.
Ach, wirklich?
Finde ich gut oder keine Ahnung, was sie draufgeschrieben hat. Sehr gute Platte für mich. Ja, und das sind natürlich Gold, das sind natürlich, also besser geht es ja gar nicht.
Ja.
Einer der besten Songwriter Deutschlands, Songwriterinnen. Wenn du da die eigene Plattensammlung, die eigenen Einflüsse von der Person, was man beim Ankauf einer Plattensammlung ja immer hat, dann kann er quasi sofort angesichts der Sammlung eine Charakteristik bilden von dem Vorbesitzer, Vorbesitzerin. Und das hätte ich natürlich sehr gerne angeboten gehabt. Den Laden gibt es noch, ich habe jetzt gerade seinen Namen vergessen. Sehr guter Laden, stimmt. Ja, Motion, ja, hieß der. Ja, man hat natürlich viel erlebt, tatsächlich auch in Göttingen. Ich habe ja auch in Göttingen, das Schlimmste war, wo ein Typ immer reinkam und mit so einem Hacken-Porsche, so einem kleinen hinter sich herziehwagen und sehr, sehr gute Platten hatte aus Amerika vornehmlich oder England, eher aus dem Raritätenbereich, so Industrial, extreme Experimental- oder Jazz, Free-Jazz-Musik, Top-Ware.
Ja.
Kauft jeder gerne, weil man die nie angeboten bekommt. Habe ich natürlich angekauft und habe auch immer ein bisschen dazu was irgendwas gefragt und so, weil ich auch ganz viel selber nicht kannte. Der wusste auch so ein bisschen Bescheid. Mhm. Der kam dann immer öfter, weil er das irgendwie loswerden wollte und so. Und ich habe mich ein bisschen gewundert, aber nun gut. Bis ich dann irgendwie so, weiß ich nicht, 500 Platten von dem peu à peu angekauft hatte.
Ja.
Und dann hat sich leider hinterher herausgestellt, dass das alle Platten von seinem Mitbewohner waren, der gerade krank im Bett lag, ein paar Wochen. Und er hat einfach die aus dem Regal im Flur genommen.
Ach du Scheiße.
Also richtig scheiße. Und das war ein Stammkunde von mir.
Ja.
Der andere, der eigentliche Besitzer, der dann irgendwann Monate später da hinkam, meinte, sind doch meine hier, die noch hier stehen. Und ich hatte schon richtig viel verkauft.
Ja.
Auch an Henry Rollins zum Beispiel,
der
mir ein Bootleg von The Fall abgekauft hat. Und ich bei eBay ihn entdeckt habe und er meinte, ich ihn gefragt habe, bist du denn der Henry Rollins? Und er sagte, ja, yes. Und er wollte den Bootleg nochmal haben, weil er den nicht in Mint hatte. So geht das zu in der angeblichen Subkulturszene Amerikas. Henry Rollins hat dann den Bootleg von The Fall bei mir nochmal gekauft. Leider aus der Sammlung, glaube ich, die geklaut war. Und ich habe ihm dann versucht, das meiste zurückzuholen oder es irgendwie zu ersetzen. Aber es war natürlich viel weg. Da hat es mir das Plattenhändlerherz schon ein bisschen gebrochen, weil wünscht man niemanden, dass unter der Hand seine eigene Sammlung verögert wird. Das ist schlimmer, geht's nicht.
Das stimmt.
Und solche Sachen, da habe ich Spitzensachen erlebt. Das ist ja klar, man erlebt da herrlichste Sachen. Und dann ging das irgendwann über die Grenzen auch von dieser Lokalität oder dieser Stadt hinaus. Dann sind die Leute tatsächlich aus Hannover gekommen oder so und wollten bei mir irgendwas kaufen oder verkaufen. Schön, schön.
Hast du auch so Plattenbörsen gemacht?
Nee, das macht einen kaputt, glaube ich.
Ja.
Ja,
wahrscheinlich.
Muss wirklich schleppen. Also das ist wirklich ein Signum der Charakteristikum von Plattenhändlern, dass die einen krummen Rücken haben.
Ja.
Oder kaputt und also dann auch toll, fällt mir jetzt ein, wo wir jetzt hier in Berlin sind.
Ja.
Habe ich auch noch nie quasi erzählt. Kam auch ein Typ rein, meinte, er hätte sehr viel Secondhand-Platten, aber die bei mir unter den Tisch stellen könnte. Ich hatte damals nicht so viel Secondhand, eher Neuware. Meinte ich, ja klar, teilen wir uns irgendwie den Gewinn oder so. Keine Ahnung, irgendeinen Deal gemacht. Na, hieß, glaube ich, Uwe. Sympathischer Typ, irgendwie offensiver, freundlicher Herr. Das ging, glaube ich, auch, wenn nicht über Jahre, dann auf jeden Fall über Monate. Wie das auseinanderging, erinnere ich nicht mehr. Aber den habe ich dann irgendwann wieder getroffen, und zwar im RTL 2 Vorabendprogramm oder so. Wo es darum ging, Jetzt besuchen wir aber mal den unfreundlichsten Plattenhändler der Welt. Und ich so, hä, wer mag das sein? Und dann, du weißt es vielleicht sogar, du kennst ihn vielleicht, der hatte einen Laden hier in Berlin, der so legendär berühmt war für seine unterdurchschnittlichen Google-Bewertungen.
Ja, ja, ja.
Und nur Hass.
Ja.
Er schmeißt mich aus dem Laden, obwohl ich was kaufen wollte. Ja. Wie hieß der denn nochmal?
Franz Josef hieß der, glaube ich, oder Franz und Josef. Genau. Und der ist hier auf der Kastanienallee.
Genau.
Ja.
Genau. Und dann dachte ich mir, das ist doch dieser Typ, den ich da jahrelang in meinem Laden quasi einen ausgehen, der war ganz anders. Und der hatte irgendwie, weiß ich nicht, wo der falsch abgebogen ist. Er ist ja auch so legendär geworden, dass die Leute ihn besucht haben, um sich eine Abreibung
absolut
zu holen.
So eine Mutprobe im Grunde.
Ja, war so eine Mutprobe. Ja. Wie weit kann ich es treiben? Ja. Er hat ja auch quasi niemanden was anhören lassen, geschweige denn teilweise verkauft hat.
Ja.
Es ist ja schon ein Mythos geworden, der Typ. Bei mir war er anders, keine Ahnung.
Ich glaube, der hat dann auch die Hälfte der Zeit jemand anders im Laden stehen gehabt. Deswegen hat der Laden hat super davon.
Der ist krank geworden, glaube ich.
Achso. Weil ich glaube, der Laden hat echt sehr gut davon gelebt, dass der so legendär unfreundlich war. Und auch von diesen Google-Bewertungen. Weil der hat wirklich die Leute völlig random auch, den Leuten wirklich sehr random nichts verkauft.
Ja.
Also die Leute schreiben, ich stand im Laden, habe eine Platte rausgesucht und kam er zu mir und hat gesagt, raus hier, ich verkaufe dir nichts. Also
einfach, weil du siehst scheiße aus und du passt eh nicht das Geld, oder?
Ja,
so.
Genau.
Ja, ja. Toll.
Ja. Legendär. Ja. Legendär hier in Berlin.
Der kommt, glaube ich, aus Kassel.
Naja, ja, das passt natürlich.
Irgendwie so.
Ich habe mal in Köln in einer Kneipe aufgelegt, als ich so 18 war. Und dann hatte ich Geburtstag und hat mir der Kneipenbesitzer zum Geburtstag eine Platte geschenkt, die er richtig super fand. Die hatte ich all die Jahre, habe ich die immer so mit mir rumgeschleppt und hatte die auch immer in meiner Sammlung, habe die aber nie gehört, weil mich das Cover schon gar nicht interessiert hat. Und dann habe ich in München studiert und dann da hatte ich super wenig Kohle und dann habe ich immer, gab es so einen Plattenladen um die Ecke, der ganz okay war und da habe ich immer so Secondhand-Platten hingebracht, wie man das so macht als Plattensammler. Jeder Plattensammler hat einmal die Phase im Leben, wo er die Sammlung verkaufen muss sozusagen.
Ja.
Oder so die Sachen raussucht, wo man so überlegt, wie viel ist das wert, wie viel kriege ich dafür, kann ich dafür irgendwie jetzt die nächste Woche überleben sozusagen.
Ja.
Und dann hatte ich immer so ein paar Platten und oft kriegt man weniger, als man denkt in so Plattenläden, weil die natürlich auch irgendwie von irgendwas leben müssen und es war jedes Mal so okay, aber hat immer so ein bisschen wehgetan. Und dann hatte ich irgendwann diese Platte in der Hand und gedacht, ja komm, dann verkaufe ich, werde ich wahrscheinlich auch noch 5 Euro für kriegen oder so, dann verkaufe ich die auch. Und dann gehe ich da hin und das war ein super korrekter Plattenhändler, der hat sich dann alle Platten durchgeguckt und sieht die Platten und sagt, was willst du denn dafür haben? Ich so, ja, keine Ahnung, ey, warte. Und der so, ja, warte doch mal. Und dann holt der diesen großen Plattenkatalog, den es damals noch auf Papier gab.
Also Internet gab es da auf Papier.
Genau.
Discogs.
Da gab es so ein dickes Plattenbuch. Und da holt er irgendwie auf den Tresen und blättert die Platte nach. Und dann war die so mega wertvoll. Dann hat er mir irgendwie 90 Euro dafür gezahlt. Und ich habe gedacht, boah, ist der beste Tag meines Lebens. Mhm. Da habe ich mich so mega gefreut, dass ich diese Artplatte los bin und irgendwie mir ordentlich was zu essen holen kann und so. War ein richtig schöner Tag.
Ja, das glaube
ich. Das war, glaube ich, eine Chromio, ich glaube, Chromio hießen die, oder so eine Chromio-Platte war das irgendwie, so eine rosane.
Oder Chromio, aber die sind ja noch nicht so lange aktiv.
Ja, vielleicht war das eine alte Chromio oder so.
Alte Chromio.
Irgendwie sowas war das, keine Ahnung. Ich habe das Cover noch vor Augen, aber ich habe dann einmal gehört und es war so Art-Punk oder sowas, das war, da bin ich so richtig reingekommen in den Sound, deswegen.
Da war es Chrome, glaube ich.
Kann sein, ne? Der Hip-Hopper.
Ja.
Der Maske.
Der mit der Maske, ja. Ist das eigentlich vorbei? Tritt er jetzt ohne Maske auf?
Nee, tritt immer noch mit Maske auf.
Ah ja. Aber auch ohne.
Ich habe ja immer gedacht, das ist ja so ein bisschen wie bei Sido. Der hat ja dann auch eines Tages, gab es ja dann Sido ohne Maske. Und dann muss man ja gute Songs schreiben. Wenn du das eine Reveal, das du noch übrig hast, verballert hast, ab dann kommt der Moment, wo du dir richtig Mühe geben musst.
Ah ja.
Das ist ja immer das Doofe, deswegen muss man so lange wie möglich rauszögern.
Ah ja, und dann frag mal Chrome, wie das sich bei ihm verhält.
So wie Kiss auch, als Kiss plötzlich sich nicht mehr geschminkt haben, mussten sie God Gave Rock'n'Roll to You Part 2 schreiben.
Unglaublich dumm, dummer Move von denen. Die haben sich ja danach wieder geschminkt.
Naja.
Aber aus anderen Gründen wahrscheinlich, weil sie zu alt aussahen.
Das finde ich eigentlich auch gut, wenn Sido mal wieder die Maske anziehen würde, wenn er sagen würde, ich mache jetzt wieder mit.
Ja, oder eine andere Farbe.
Na.
Gold.
War die nicht Gold?
War die nicht Silber?
Ich glaube, nachher war es auch Gold.
Ah, abgegradet.
Vielleicht macht er mal Bronze.
Ja, das ist ja ein dritter Platz, das ist nichts wert. Irgendwas aus Natur könnte er jetzt machen.
Wie genau bist du dann, weil eigentlich hört sich das ja so an, als wärst du an so einem Punkt gewesen, wo man sagen könnte, ach ja, jetzt läuft doch alles, ist doch alles gut. Ich mache jetzt hier einfach 50 Jahre Platten in Göttingen und.
Nee, irgendwann wirst du ja auch so viel älter als deine Kundschaft, dass mir das dann keinen Spaß mehr machte. Und ich wollte ja auch nicht so enden wie die depressiven Plattenhändler auf der ganzen Welt.
Also du hattest schon noch Hunger, was anderes zu erleben.
Und die Halbwertszeit von den Leuten in Göttingen war halt, auch meine Kumpels haben dann auch irgendwann die Stadt verlassen, weil die halt dann im Studium fertig waren oder so. Und dann ist irgendwie die Zeit, also du kannst mit weit über 30 oder so, mit Anfang 30 verlässt du solche Städte dann.
Ja.
Also, oder mit Ende 20. So, dann hörst du irgendwie, wird es ein bisschen, dann rücken immer neue Leute nach und die sollen ihr Ding machen und das ist super. Aber sonst bleibst du da ewig hängen.
Und war denn Hamburg ein Sehnsuchtsort oder bist du da zufällig gelandet?
Nee, das war tatsächlich, das fand ich alles total super. Kulturell fand ich, war nicht gut.
Ja.
Besser konnte die Musikszene für mich quasi nicht sein. Weil da wurde mit Härte und mit Liebe und mit Humor gearbeitet, wo andere Städte nur immer eins von den Sachen haben vielleicht. Berlin zum Beispiel hat ja zu der Zeit wenig Humor
wenig
gehabt,
Liebe.
Sagen wir mal.
Ah, okay.
Oder wenig Liebe.
Aber beide schon weg. Ja.
Obwohl es ja auch interessante Sachen gab. Ist ja gar kein Diss gegen Berlin, aber Hamburg war prägend
für mich. Ja, das ist klar. Also ich meine, die ganze Hamburger Schule, die ja dann zu der Zeit, Zeitpunkt, da schon stattgefunden hat, Lars Stor, diese ganzen Labels und so, das ist alles sehr Hamburg-related. Auch diese ganze Pudelsache gab es dann wahrscheinlich auch schon.
Genau, ja, genau. Ich habe dann mit Rocco, ich habe auch oft Rocco, Schamoni und die Studio Braun und so, die Jungs eingeladen nach Göttingen und dadurch die kennengelernt und dann bin ich da hingegangen, wo die eh schon wohnten.
Ich finde das, wenn man das heute betrachtet oder von heute aus gesehen, irgendwie sehr logisch, dass du so dazugehörst zu diesem ganzen Hamburger, wie soll man das nennen, keine Ahnung, alternativen Humor.
Aber ich bin viel später dazugekommen.
Ja, aber du bist ja so, aber es ist so, aber es ist irgendwie so logisch, dass du Teil davon bist, finde ich irgendwie. Also weil du fügst dich da so perfekt ein. In, also sowohl Humor als auch irgendwie Charme und so weiter und so fort.
Ah ja.
Das, es ist so, es ist, also glaubst du, das hat dich das nochmal verändert, nach Hamburg zu gehen, oder hast du das alles schon mitgebracht?
Nee, das hat mich sicher verändert. Das sind ja Größen. Also ich bin da Fan auch.
Ja.
Näher konnte ich mir das nicht ansehen, wie die arbeiten, deren Kulturverständnis, deren Humorverständnis. Ein Traum.
Wann bist du nach Hamburg gegangen?
Da ich so schwach mit Zahlen bin, weiß ich nicht, ernsthaft nicht mal das. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen.
Ja, verstehe. Also gehen wir jetzt irgendwann späte 90er aus oder so.
Was haben wir jetzt? 22, 24, 23. Vor 20 Jahren war 2003, ja, Ende 90er, Anfang 2000er.
Ja, verstehe. Das ist ja, weil ich finde ja, man kriegt so, ich habe in Hamburg, ich hatte auch immer so ein ganz komisches Verhältnis zu Hamburg, ich habe es immer alles geliebt, also auch die Leute, die du jetzt erwähnt hast, Rocco Schamoni, Studio Braun, ich war immer ein riesengroßer Fan und ich habe dann auch Mitte der 90er, als ich dann eine Band hatte, haben wir dann auch Videos in Hamburg gemacht mit Scofield und Sternberg, die ja auch Teil dieser ganzen, dieses ganzen Hamburg-Dings war. Ich weiß noch, als wir unser zweites Video gemacht haben, ist dann Rocco auch kurz am Set vorbeigekommen, hat sich mit Nick irgendwie unterhalten, da war ich super aufgeregt, dass Rocco Schamoni da war und so, weil ich wirklich schon seit den ersten Platten irgendwie Fan von ihm war und diesen ganzen Zitronensachen und so. Und ich fand das immer so faszinierend, also auch aus der Ferne betrachtet, wie da so, was da so alles, also was da tatsächlich einfach möglich war, an Dingen zu machen. Also ich weiß, weil mir haben es damals alle Leute aus Hamburg erzählt und ich, und es gibt so ein paar Sachen, wo ich immer neidisch bin, nicht dabei gewesen zu sein oder wo ich so denke, so, oh, da wäre ich, also auch so historische Dinge, wo ich gerne dabei gewesen
ja,
wäre.
Ja, das kenne ich, das so, Phänomen.
Ja, also ich wäre gerne irgendwie in den 80ern in Berlin gewesen oder so, ne, so solche Sachen, 80er West-Berlin irgendwie, das hätte ich
also
gerne.
Also Zeiten oder singuläre Ereignisse? Zeiten eh?
Ja, klar. Zeiten auch so, aber auch so singuläre, und eines der singulären.
Also da möchte ich aber gleich mal ein Interview mit dir führen. Darüber.
Jederzeit, aber eines der singulären Ereignisse, wo ich wahnsinnig gerne dabei gewesen wäre, weil alle, die dabei sind, und es waren wahrscheinlich einfach 50 Leute oder so, aber alle, die dabei gewesen sind, schwärmen noch heute in den allerhöchsten Tönen davon, war der große Fanta-Abend in Hamburg. Im Pudel, als einfach ein riesengroßer Fanta-Vortrag gehalten wurde, was Fanta alles kann und was mit Fanta alles möglich ist, von Rocco und seinen Freunden und so.
Ja.
Und das ist für mich immer, also dieser Fanta-Abend ist für mich immer noch eine unglaubliche Legende. Hast du, glaube ich, auch im Studio Braun Buch drin gehabt, ne?
Das stimmt, ja. Der ist so sehr gut dokumentiert, den habe ich da dokumentieren können, weil es gute Fotos gab.
Ja,
ja, das stimmt. Das war eine Aktion, Fanta zu kaufen und draußen vor dem Laden billiger weiterzuverkaufen. Was der Laden nicht so gut fand. Aber obwohl, er hat ja seine Fanta verkauft.
Ja, eben.
Unverständnis. Warum die das nicht gut fanden. Also, da wurde schon sehr früh dem Kapitalismus seine Grenzen aufgezeigt. Und daraus ist, glaube ich, auch dann eine Art Dia-Vortrag vielleicht auch mal geworden. Das weiß ich gar nicht so genau.
Ja.
Da war ich aber auch noch nicht da.
Ja. Aber das, was ich da.
Aber klar, Dia-Vorträge, das war ein großes, großes Thema. Die habe ich auch als Hamburg-Besucher öfter mal erlebt.
Hast du selber auch schon welche gemacht?
Da habe ich Dia-Vorträge gemacht.
Also ich kenne das
tolle
hier.
Charles-Bronson-Abend mal von Felix Kubin und Jack Palminger. Es gibt einen tollen LSD-Dia-Vortrag aus den Kreisen, auch von Jacques. Ich habe, glaube ich, selber noch nie einen gemacht, nein.
Ich fand das immer super. Hier in Berlin gibt es eine Lesebühne von Sven Phantom und Gotti, die heißt Tiere streicheln Menschen. Und da hat Gott, ich weiß nicht, ob er es noch macht, aber da hat er früher immer Dia-Vorträge gehalten mit Dias, die er am Flohmarkt gekauft hat. Und Dann hat er immer Dias gezeigt und sich dazu so Geschichten ausgedacht, die er dann vorgelesen hat. Das war immer wahnsinnig witzig.
Aber nochmal zu diesem Ding da vorhin, zu dem Haken, wo ich den da reinsetzen wollte.
Ja.
Habe ich ja nämlich auch, also dass man sich fragt, wo wärst du gerne dabei gewesen? Sag mal deine Top 3 Ereignisse, wo du gerne dabei gewesen wärst. Und das meine ich jetzt natürlich jetzt nicht Mondlandung oder so einen langweiligen Kram.
Ja.
Also okay, wenn du sagen würdest, Mondlandung, da wäre ich gerne bei gewesen, aber oben am Mond,
klar.
Dann verstehe ich das. Dann ist das nicht so langweilig. Aber gibt es einen Song, wo du gerne über die Entstehung bei, wie kommen die auf so einen Wahnsinn oder so?
Nö, das, ich finde den Songwriting-Prozess gar nicht so aufregend. Deswegen, da gibt es eigentlich, glaube ich,
Sounderzeugung?
Nee, ich würde zum Beispiel gerne in, aber das ist auch, das ist kein einzelnes, kein singuläres zeitliches Event, aber ich wäre gerne in New York in der Paradise Garage gewesen, wenn Larry Levan da aufgelegt hat, weil ich glaube, dass eine, diese Art DJing zu erfinden und diese Art Partys, die da gefeiert wurden, unfassbar gewesen sein müssen.
Ja.
Weil als ich das erste Mal und einzige Mal in New York war vor 4 Jahren, bin ich auch dahin gegangen, wo die Paradise Garage war. Da ist halt jetzt einfach gar nichts mehr. Da erinnert auch nichts daran. Da erinnert auch nichts daran. Aber das ist etwas, was ich sehr, sehr, dem ich sehr, sehr hinterher traue. Und ich überlege oft, ob ich gerne so bei den 68ern dabei gewesen wäre, hier so in Berlin bei den Studenten. Ich glaube, dass ich nicht sehr mutig gewesen wäre. Also deswegen wäre ich vielleicht eher so ein Kommune 1-Typ gewesen, der da irgendwie nackt den ganzen Tag in seiner Wohnung rumhängt. Aber
ja, man kann, der muss ja gar nicht auf die Straße gegangen sein. Sehr viele Leute haben ja auch ganz normal in den Hörsälen endlos diskutiert.
Na ja, genau.
Also wenn man sich die Aufnahmen mal ansieht, denkt man sich, Alter.
Ja, aber das finde ich super faszinierend. Das da wäre ich super gerne dabei gewesen.
Ah ja. 68 und was hatten wir jetzt? Larry Levan?
Genau, 80er, also Ende 70er in New York.
Okay, das dritte?
Und das dritte, der fand der Vortrag in Hamburg
okay,
und Pudel.
Okay. Ja, das ist eine sehr gute Bandbreite.
Was sind denn deine drei?
Habe ich mir noch nicht überlegt.
Ich habe mir jetzt auch on the fly überlegt. Du sagst jetzt wahrscheinlich Mondlandung.
Fall der Mauer. Mondlandung. Und die
ich glaube so
industrielle Revolution. Nein.
So Dschungel, das ist, also so Berlin, Dschungel, 81, so die Ecke irgendwie, als dann die alle da so abgegangen haben.
Bar, genau. Am Tresen koksen.
Ja, mir hat das mal Inga Humpe erzählt. Es gab so einen Laden irgendwo am Bülowbogen oder so, wo sie immer alle abgegangen haben, so eine Kneipe. Und da hätte Rio Reiser, wenn er keine Kohle gehabt hat, ist er so abends hin mit seinem Keyboard, hat sich so an den Eingang gestellt und hat so ein paar Lieder gesungen, so für einen Hut. Und dann hat er sich da irgendwie wieder Kohle geholt, um irgendwie Kohle zu haben, sozusagen.
Unglaublich.
Und sie hätte den immer so gesehen, hätte den irgendwie so mega cool gefunden. So, man kannte den schon und so. Und sie fand irgendwie, das war ein guter Typ und so. Und dann ist sie wohl eines Tages zu ihm hin, hat sie erzählt und gesagt so, ey, ich stehe total auf dich. Und er hat dann wohl nur gesagt, sorry, weil er halt schwul war. Und deswegen keine Chance hatte.
Na. Ach so, ja, stimmt.
Das war ihre Geschichte über ihre. Und das fand ich so, diese sich vorzustellen, in so einer Kneipe abzuhängen, dann kommt halt so dieser eine Typ, der sich da in die Ecke stellt mit seinem Keyboard und ein paar Songs klimpert und so. Schon gut.
Und später ist es Rio Reiser.
Und später ist es plötzlich Rio Reiser. Er war ja da eigentlich auch schon Rio Reiser. Ich meine, Scherben waren ja da eigentlich auch schon bekannt.
Er müsste eigentlich damals, aber die waren ja sehr erfolglos.
Ja.
Trotz Claudia Roth waren die ja sehr erfolglos.
Das ist ja auch so ein Berliner Understatement dann, so zu tun, als würde man so jemanden nicht kennen. Also wenn da auch so Michael Jackson war, den hätten sie auch alle so in die andere Richtung geguckt oder so.
Michael Jackson hat auch mal in Hamburg gelebt.
Stimmt.
Kann sich noch erinnern?
Bei dieser Familie.
Unglaublich.
Ganz weirde Story.
Also man findet, glaube ich, im Netz auch nicht so richtig was.
Na, das ist auch, sie ist auch super seltsam, die Geschichte. Bei dieser Familie von diesem Jungen hat der gelebt.
Man würde cringe dazu sagen, wenn man das Wort kennen würde. Das ist wirklich beängstigend gewesen.
Aber wie war das denn für dich dann? Also du hast ja dann wirklich in Göttingen alles aufgegeben. Und bist nach Hamburg gegangen.
Ja, alles aufgegeben, ja.
Naja, Plattenladen irgendwie so hinter dir zu lassen und so ist ja schon.
Ja.
Ist ja schon ein bisschen alles auf eine Karte. Hast du eigentlich direkt Hanseplatte gemacht? Nee, hast du dann erstmal.
Nee, ich habe so ein bisschen rumgedümpelt, habe so ein Label gegründet auch noch und dann kam irgendwie die Idee von dem örtlichen Verein Rock City auf, einen Laden zu gründen, der nur Hamburger Künstler repräsentieren sollte. Hamburger Künstler und Künstlerinnen. Und da ich ja einen Vollsortimentladen geführt hatte, hauptamtlich, und dachte ich mir, das machst du mit einem kleinen Finger, so viel kann das ja nicht sein. Das ist dann ausgewachsen mit zwei anderen Menschen noch, Eva Schmidt und Erto Ehren. Und wir haben dann zu dritt diesen Laden gegründet, der auch viel davon lebte, andere Artikel zu verkaufen als nur Musik, weil es war sehr schwer, davon zu leben. War quasi unmöglich. Wir mussten Pullover verkaufen.
Ja.
Und Merchandising und auch Bücher und DVDs und etc. und Devotionalien, sogenannte Hamburgensien, um das irgendwie ertragreich zu machen. Den Laden gibt es aber erfreulicherweise dann jetzt immer noch. Mein Nachfolger, der Jakob, oder unser Nachfolger, der das jetzt mit in Personalunion mit Sina macht, die machen das länger, als wir das gemacht haben. Ja. Das ist ein bisschen wie bei Dinosaur Jr., wo man denkt. Aber also so ein bisschen wie bei Bands, die sich mal wieder vereinigt haben, wo man dann erst im Nachhinein schnallt, die sind viel länger zusammen als in ihrer legendären Phase.
Aber Jay Maskis ist doch eigentlich nur Dinosaur Jr.
Ist was?
Eigentlich ist doch Dinosaur Jr. nur Jay Maskis. Nee.
Nein.
Ja, aber.
Murf und Lou Ballou, das sind die beiden anderen.
Naja, ich weiß.
Das ist die Originalbesetzung.
Naja.
Die sind seit Jahren länger.
Lemmheads sind auch wieder Originalbesetzungen, glaube ich. Die waren auch eine Zeit lang nicht.
Das kann ich mir kaum vorstellen, weil der eine Typ ja, der von Anfang an. Na, das ist jetzt so ein Nerd.
Ja, aber dann, also, naja, egal. ab den freundlichen Lemmheads.
Ja, ich habe dann die Hanseplatte gemacht ein paar Jahre. Das war auch interessant. Was soll ich sagen?
Hast du eigentlich eine kaufmännische Ausbildung? Musstest du das irgendwann machen?
Nein. Dann wollten auch Leute bei uns anfangen und wollten eine Ausbildung machen. Ja, konnte aber gar nicht ausbilden, weil ich ja gar nichts gelernt hatte.
Ja.
Und die wollten dann Einzelhandelskaufmann, hätte ich machen können, weil ich so irgendwie so ein paar Jahre Berufserfahrung hatte. Oder mit, weiß ich nicht, als Geschäftsführer oder so. Ja. Das wollten die aber nicht machen und die wollten eher so, wie heißt das denn, Veranstaltungsmanagement lernen.
Ja.
Dann haben die bei der IHK angefragt und dann hat die IHK gesagt, ja, aber der kann das ja gar nicht lehren. Aber dann habe ich gesagt, ich habe ganz viele Veranstaltungen gemacht, auch in Göttingen ja schon. Ja, und wie können Sie das denn nachweisen? Ja, soll ich jetzt alte Flyer, also wie soll ich das nachweisen? Alte Flyer oder was? Von irgendwelchen Sachen, Konzerten oder Partys oder so. Und dann haben sie sich tatsächlich damit zufrieden gegeben, dass ich irgendwie gesagt habe, das habe ich schon viel gemacht, also kann ich das ausbilden. Und dann bin ich in den Status gekommen, dass ich Veranstaltungskaufmann ausbilden kann, obwohl ich weder Kaufmann gelernt habe noch Veranstaltungsmanagement und ich auch gar nicht weiß, wie groß der Abstand zwischen Bühne und Feuerwehrtür irgendwie sein muss.
Ja.
Das mussten die alles in der Berufsschule lernen, meine Lehrlinge mussten das, also von mir haben sie es nicht gewusst.
Ja.
Ich kann das alles gar nicht. Und die IHK war aber sehr darauf erpicht, da Leute unterzubringen. Wie überall sie da irgendwie auch verpicht ist und hat dann ein Auge zugedrückt in Hamburg. Vielleicht darf man das Ganze öffentlich sagen, aber die in Hamburg ist das.
Also ja, außer du bildest noch aus.
Nee, ich bilde im Moment nicht mehr aus. Aber da wurde ich auf Veranstaltungskaufmanns Ausbilder.
Ich weiß noch, dass der Hanseplatte so legendär war, es hat sich so schnell rumgesprochen, dass es diesen Laden gibt, weil das einfach so, weil es einerseits so special war, ein Laden, der nur Künstler aus der eigenen Stadt verkauft.
Das wäre auch nur in Hamburg gegangen.
Okay, wollte ich gerade sagen.
In Berlin.
Also selbst für Berlin hätte ich es schon schwierig gefunden, weil hier die Acts nicht so homogen sind wie in Hamburg. In Hamburg ist ja so, gibt es eben diese große Hip-Hop-Blase und diese große Indie-Blase und die überschneiden sich sogar teilweise und so. Deswegen macht das ist der einzige Ort, wo das Sinn macht.
Echt erstaunlich. Fand ich auch erstaunlich. Viele von denen sind natürlich nach Berlin gezogen.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass. Wohnt einer von Tokotronic überhaupt in Hamburg? Ja, Rick.
Ich glaub,
aber alle anderen nicht?
Ich glaube, Jan wohnt auch in Berlin mittlerweile, ne? Keine Ahnung.
Genau, Schorsch Kamerun ist jetzt nach Berlin gezogen sogar. Also das, das hat sich ja natürlich auch aufgeweicht.
Ja.
Und war ja auch gar nicht unser Ziel, da den Lokalstolz zu fördern oder diese Abgrenzung zu anderen Städten zu fördern. Darum ging es ja gar nicht.
Aber
es ging darum, dass da Sachen in der Tiefe vorhanden waren, die Mediamarkt und Saturn und die anderen Läden, die auf schnell drehende Sachen setzen müssen, nicht mehr haben.
Ja.
Also es ging um in die Tiefe des Programms zu gehen.
Ja.
Das hat sich dann ausgeweitet und Jakob macht ja inzwischen ein eigenes Label und wieder veröffentlicht und veröffentlicht neue Sachen von Hamburger Künstlern selber über die Hanseplatte.
Ja.
Das waren alles große Ziele, die ich gar nicht erreicht habe, die aber Jakob ganz fantastisch macht.
Ja. Mir ist das auch mal passiert, dass ich in der Hanseplatte stand und Platten durchwühlt habe und vergessen habe, dass nur Hamburger KünstlerInnen da zu haben sind und dann während des Diggens die ganze Zeit gedacht habe, so irgendwie, also komisch, hier fehlt doch irgendwas, bis ich gern gecheckt habe.
Dass
es Bob Dylan war.
Ja, aber wir waren damals auch so drauf, dass wir irgendwie einen Bezug zu Hamburg da hatten, haben wir auch mal ein Auge zugedrückt. Der hat schon im Onkel Pö gespielt.
Bestimmt. Wer hat nicht im Onkel Pö gespielt, der das auf sich hält?
Eben.
Es ist ja auch so eine große Onkel Pö Re-Release-Reihe gestartet, ne? Mit so Aufnahmen
von Onkel Pö.
Naja.
Sollen gut sein.
Legendärer Hamburger Jazzladen. Wie gesagt, dieser Plattenladen, legendär Newsletter, den du zu dem Plattenladen, da hast du dich ja auch Hans E. Platte genannt, der Newsletter, den du zu dem Laden gemacht hast, quasi noch legendärer, hat dann auch den Ruhm des Plattenladens nochmal weitergetragen.
Ja, ich hatte immer schon Interesse an Anti-Marketing oder an Marketingstrategien. Das hat mich immer interessiert.
Was du hast auch mal in der Werbeagentur gearbeitet, ne?
Ja, dann. Tatsächlich.
Dann so, nach dem Plattenladen, oder?
Genau. Oder währenddessen teilweise, ja, weil das nicht genug abwarf und ich Geld brauchte. Dann dachte ich mir, das kannst du auch, was die da machen.
Ist ja auch Hamburg, ist auch die Stadt der Werber. Oder?
Ja, genau. Und dann habe ich mich bei 4 Werbeagenturen, glaube ich, beworben. Ja. Ich war eigentlich viel zu alt.
Ein Copy-Test?
Genau, den musste ich, glaube ich, auch. Und dann einer hat mich dann genommen.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ich will aber 1.000 Euro haben. Das können wir einem Praktikanten. Wir machen das, wir versuchen. Wir waren irgendwie, dachten die, was soll das? Du bist viel zu alt, das ist merkwürdig. Und dann wurde ich, dann haben das aber gemacht für 3 Monate. Und dann haben die mich an den Tisch gesetzt mit so einem Junior-Texter-Chef. Ja. Das war mein Chef quasi, der war aber 10 Jahre jünger. Und dem musste ich Rittersport-Headlines schreiben.
Nein.
Es ging um Rittersport. Hunderte. Die am Bahnhof hängen.
Ja, wollte ich gerade sagen. Am Hamburger Sprüche. Bahnhof sind immer diese großen, genau, Rittersport-Banner.
2 haben es auch da auf dieses Banner geschafft. Welche? Aber du musst hunderte, ich glaube, Echtbeer-Joghurt statt Erdbeer-Joghurt irgendwie und noch irgendeiner. Und das war ich war wahnsinnig verzweifelt. Das war schlimm, bis dann der Chef gesagt hat, haben die gedacht, ich bin so ein Investigativtyp vom Stern oder so. Der hat auch schon ein paar graue Haare und dann haben die gedacht, der will irgendwie die Werbung von hinten irgendwie.
Wie in diesem Drew Barrymore-Film, wo sie so mit 30 nochmal in die Schule geht und da sich, sich küssen lassen will.
Ja. Ja. Und dann hat der Chef aber gesagt, du gehörst hier gar nicht hin, ich setz dich mal in eine andere Abteilung.
Ja.
In die Abteilung, die sich so Sachen ausdenken, das hieß damals Goldideen. Goldideen sind Ideen, die zwar toll sind, aber die eigentlich nie die Marktreife erreichen.
Ja, scheint mir der richtige Ort.
Ja, genau, das ist vollkommen richtiger Ort. Der hat es richtig erkannt, der Typ. Ich war in der Abteilung, die nur Preise gewinnen soll.
Ja.
Da gibt's, tatsächlich in der Agentur gab es eine, wo man so tut, als wäre das auf dem Markt, aber es ist so abgefahren und so aufwendig und so teuer, dass es eigentlich den Status des Prototyps nie überschreitet. Es
sind dann auch immer so die Spots, die nach Cannes geschickt werden.
Genau,
so.
Ja. Es ging um, da gab es eine eigene Abteilung, die nur eingereicht hat. Unglaublicher Aufwand. Also ich weiß nicht, was die für Geld ausgegeben haben, nur für die Einreichung. Jede Einreichung kostet ja ein paar tausend Euro.
Ja.
Und da war ich natürlich richtig aufgehoben, da war ich der einzige Texter, es gab einen Grafiker, Genie, eben Texter und eine Chefin.
Ja.
Und die kleine Unit, innerhalb der, die ein bisschen in Ruhe gelassen wurde. Und wenn sie halt diese Ergebnisse hatte. Und da hatte ich das Glück, dass ich dass ein Ding erfunden habe, was dann um die Welt gegangen ist, nämlich mein kochbares Kochbuch. Ein Buch, was man selber kochen kann, aber aus Lasagneteig besteht. Und das hat in Cannes dann was gewonnen und Goldene Palme und in New York und in London. Ich wurde nach London eingeflogen, weil es einen Foodpreis gewonnen hat und wahnsinnig. Und dann wurde ich zum Glück erstmal in Ruhe gelassen.
Ja.
der Typ hat ja, ich habe einfach alles gewonnen.
Ja.
Alle Preise der Welt. Das war fantastisch, natürlich. Irgendwann kamen sie mir dann so ein bisschen auf die Schliche. Also mein Ziel war natürlich, mich quasi unsichtbar machen in der Firma. Man wurde auch immer umgesetzt so innerhalb dieses Geländes oder diese, es war irgendwie so Firmenpolitik, alle 3 Monate die Plätze zu tauschen oder so. Und dann wird die angedockt und dann muss das aber dem berichten. Und mein Ziel war, mich quasi unsichtbar zu machen, dass keiner mehr weiß, was der Typ eigentlich macht. Aber macht der hat ja schon und so. Und da, das hat auch mit diversen Personalwechseln dann auch eine Zeit lang ganz gut geklappt, so weil ich kam berichtens, also bis ich dann einen neuen Chef gekriegt habe, der mich auch richtig verarschen wollte und der auch meine Sachen quasi geklaut hat und so richtig mies, mieses Arschloch. Auch später behauptet hat, er hätte das Kochbuch erfunden und der meine Sachen einfach nicht an die obersten Etagen dann mehr weitergeleitet hat. Also verschwinden hat lassen in der Schublade und dann war die Zeit irgendwann auch vorbei.
Ja.
Und es hat mir auch keinen Spaß mehr. Ich habe das auch nur 3 Tage die Woche dann gemacht. Aber schon 1,5 Jahre, glaube ich.
Ist in großen Teilen eine extrem unangenehme Branche.
Ja, und ich war in einer inhabergeführten, sehr sympathischen Agentur. Ja. Also das muss man sagen. Halleluja. Ansonsten, aber alles, was ich da, alle haben immer gesagt, schreib doch darüber, das ist doch so lustig. Ja. Was erlebst du denn da? Und so, Wahnsinn. Aber so viel, also klar habe ich einiges erlebt, aber diese ganzen legendären 80er Jahre Wahnsinn.
Ja.
Vielen Drogen und vielen Ausflügen.
Hast du gerade knapp verpasst.
Die habe ich, glaube ich, gerade verpasst. Ja. Das war so ein bisschen es war immer noch unglaublich begütert. Da wurde halt wirklich vom Frankfurter Flughafen nach Oberhausen mit dem Taxi gefahren. Ja. Natürlich, ist doch klar. Wir steigen doch nicht in den Zug. Und du wurdest wirklich nach Cannes eingeflogen.
Ja.
Also, du durftest da auf dem roten Teppich bei dem großen Werber, bei der goldenen, wie heißt das, goldene?
Goldene Palme ist der Filmpreis. Goldene
Löwe, genau. Ich habe den einen, habe ich auch geklaut. Den darf man eigentlich nicht mitnehmen. Den einen Löwen habe ich bis nach Hause, geschafft.
Ist ja, ist sehr schwer. Ich weiß noch, früher gab es ja jedes Jahr im Kino die Cannes-Rolle,
genau,
wo so die besten Werbespots aus Cannes irgendwie vorgeführt wurden. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Ich fand Cannes, das fand ich faszinierend, als ich da, vor allem als ich dann erfahren habe, es gibt natürlich das legendäre Filmfestival in Cannes, es gibt das Werberfestival in Cannes und es gibt auch das Pornofilmfestival in Cannes.
Ah, ja.
Und lustigerweise sind alle drei hintereinander.
Na.
Also wenn ich quasi Hotelangestellter wäre,
ja,
oder müsste die Zimmer da aufräumen, ich hätte, also ich wüsste mal gerne, welche Blase am angenehmsten oder am unangenehmsten, am bizarrsten, also du erlebst ja innerhalb von Wochen Weltblasen,
ja,
in komprimierter Form.
Das stimmt.
Und ich schätze und ich glaube, die Reihenfolge ist tatsächlich auch so. Film, Werbung, Porno. Es könnte.
In der Schlimmheit meinst du?
In der tatsächlichen chronologischen Abfolge.
Ach so, ja.
War es damals so. Ich glaube, das eins gibt es nicht mehr. Und es kann sehr, sehr gut sein, dass die moralische Verkommenheit genau reziprok geht. Dass es tatsächlich, dass die Pornotypen echt die okaysten sind.
Glaube ich auch. Aber
die Werber die schlimmsten.
Ja, ja.
Oder die Filmmorde. Ich weiß es nicht. Das hat mich sehr interessiert damals. Aber ich bin da natürlich nie weitergekommen mit meiner.
Ich find's eher verwirrend, dass die Goldene Palme nicht die Pornofilme haben.
Es stimmt, ja, aber vielleicht war der Begriff schon besetzt. Ich weiß gar nicht, wie es da heißt bei denen.
Ja. Die haben die Palme, die Werber hatten die Löwen, was die Pornoleute haben, dann da bleibt dann nicht mehr viel übrig, was in Cannes, was es in Cannes gibt.
Müsste das mal recherchieren, das ist sehr, sehr gefährliches Halbwissen.
Aber ja, ein faszinierender Ausflug in die schillernde Welt der Werbung. Du hast ja schon gesagt, ich meine, klar, wenn man in Hamburg, du hast einen Plattenladen gemacht, wenn man in Hamburg auch da irgendwie so ein bisschen in entsprechenden Läden ausgeht und irgendwie Leute kennenlernt und so, dann gerät man ja auch schnell sozusagen in so Kreise von gewissen Leuten, wenn man in gewissen Läden abhängt. War das bei dir so, dass du dann im Pudel und so dann eben auch mit Rocco so zusammen, du hast ja auch mit Rocco einen Podcast gemacht vor ein paar Jahren?
Ja.
Also es gibt ja schon eine enge Verbindung zwischen, du hast ja auch das Studio Braun Buch gemacht, hast ja sogar mal am Label Studio Braun veröffentlicht. Also es gibt ja schon eine enge Verbindung, warst auch bei Fraktus, hast du deine Finger mit im Spiel. Wie seid ihr denn zusammengekommen?
Wie gesagt, tatsächlich durch Göttingen, dass er in Göttingen gespielt hat.
Ah ja.
In verschiedenen Konstellationen.
Da
kannten wir uns schon, da haben wir uns angefreundet und dann habe ich mit ihm quasi dieses Studio Braun Label, wo die Sachen drauf erscheinen sollten, die keiner veröffentlichen wollte.
Ja.
Solo-Projekte, Duo-Projekte, irgendwelche Projekte, Sachen, die lustig waren und toll waren. Und dann ging das bei denen, bei Heinz und bei Rocco, vor allem im Buchbereich, mit dem ich jetzt nichts zu tun hatte, total ab. Also haben die ja Bestseller geschrieben, quasi. Davon hatte ich jetzt
erstmal nichts.
Ja. Und das Label auch nicht. Das Label ist auch ganz normal pleite gegangen. Ein Label so pleite gehen muss, an irgendeiner verstiegenen Idee. Ich glaube, es war eine Hörspielbox von Jens Racho, die uns das Genick gebrochen hat.
Ja.
Und die sind dann richtig, die haben richtig Erfolg gehabt. Also ich kann mich noch an die Tour erinnern, wo Heinz sein Buch schon irgendwie 3 Monate draußen war.
Das war dann wahrscheinlich
Fleisch ist mein Gemüse. Ja. Und das einfach so vor sich hin dümpelt und plötzlich ging das durch die Decke.
Ja.
Und er hat sich jeden Tag 3-mal im Verlag angerufen und sich die Verkaufszahlen durchgeben lassen und er saß hinter mir. Weil er so aufgeregt war.
Ja,
zu Recht.
Verstehen.
Aufgeregt, weil das plötzlich, und der hat ja sehr spät auch erst Erfolg gehabt.
Ja.
Plötzlich dann doch ein Licht am Horizont auftauchte und er Erfolg hatte.
Ich kann mich noch an die erste Heinz-Strunk-CD erinnern, die so in Hamburg die Runde gemacht hat. Die hat man nämlich dann damals,
war es mit Heinz?
Ja, das muss so 95 gewesen sein oder so.
Oder der Mitwurstpapst.
Ja, wurde mir dann vorgespielt von, mit einem Taxi nach Paris, wie heißt der nochmal?
Michi Reinke,
genau. Weil Michi Reinke hat nämlich die erste Frittenbier-Single produziert, dafür sind wir dann extra nach Hamburg gekommen und dann hat er, weil Frittenbier auch immer so ein bisschen Comedy-geckig war, hat er gesagt, hier ist ein Typ, den lieben in Hamburg gerade alle, hör mal, und dann hat er mir die Heinz-Strunk-CD gegeben.
Ja, Wahnsinn, ne? Ja. Bela hat die damals Rocco auch gegeben. Ah, ja. Dann hatte Rocco, glaube ich, Heinz da durch Bela kennengelernt.
Ja, alles klar. Ja, Bela habe ich dann damals getroffen in Hamburg, weil ich bei so einem Rollenspiel mitgemacht habe, wo wir alle Mafiosis waren in so einer Wohnung in Hamburg. Haben dann alle so Rollen zugewiesen bekommen. Einem wurde bekannt gemacht, dass er heute getötet wird. Und dann mussten alle rausfinden, wer das war. Aber alle sollten so Mafiosi spielen. Und da war Bela auch. Und da war ich auch. Und das war ein super weirder Abend.
Und wurdest du umgebracht?
Nee, ich wurde nicht umgebracht. Aber ich glaube, irgendwann war es innerhalb des Spiels, dass Bela mir so an den Kragen musste und so. Und mich dann so geschüttelt hat. Und ich fand es alles ein bisschen, ich weiß auch überhaupt nicht mehr, wie ich da gelandet bin. Das war ein sehr, sehr seltsamer Abend. Aber ich habe dann gedacht, das könnte ich öfter machen, aber es ist dann hat dann nicht mehr stattgefunden. Aber also da
man kann ja auch nicht in jedem Game. Kannst du ja auch nicht. Nein. Selbst du kannst das ja tun.
Auch ich kann das nicht. Das stimmt.
Mr. 3000 Podcasts.
Aber das war, aber deswegen habe ich so, ich habe zu Hamburg immer so eine Verbindung, dass das so ein Ort ist, wo extrem seltsame Sachen neben anderen Sachen irgendwie die ganze Zeit so bestehen können und als so normal hingenommen werden. Ich habe ja auch mal ein Jahr in Hamburg gewohnt. Und da ist dann meine Tochter geboren und so. Und dann, da bin ich ganz oft abends zu Videospielabenden zu Bernd Begemann gefahren. Und ich hatte für die Dreamcast Samba de Amigo ein Spiel mit Maracas als Controllern. Und dann haben wir bei Bernd in der Wohnung gesessen und mit Maracas so ein Videospiel gespielt.
Ich verstehe nichts.
Na, so Rasseln. Die wurden an die Videospielkonsole angeschlossen. Genau. Okay. Die wurden an die Konsole angeschlossen. Man musste die auch richtig halten und dann da im Takt zur Musik auf dem Bildschirm irgendwie die rasseln. Und das habe ich nächtelang mit Bernd dann da gespielt. Ja. Es war wirklich die Zukunft. Aber deswegen ist das, ich fand das immer toll in Hamburg, diese Musikszene vor allem. Das hat mich immer so beeindruckt, dass die da alle so down miteinander waren. Das kannte ich von nirgendwo, außer aus Hamburg. Ist denn dieser, also Rocco hat ja mit dem Pudel, das war ja dieser Club, den er gemacht hat und gegründet hat, da hat er ja schon so ein, wie man heute sagen würde, Hub erschaffen, wo irgendwie alles so ein bisschen zusammengelaufen ist, oder?
Was? Ein Hub?
Ja.
So ein Händlerabgabepreis?
So, nee, ein HUB, also Hub. So englischer Begriff, so wie ein USB-Hub, wo man die ganzen USB-Dinger reinstecken kann. Also so ein Verteiler, so eine Art zentralen Verteiler. So wie auch, das ist glaube ich auch ein Strom-Hub, diese Mehrfachstecker da vorne.
Man lernt nicht aus.
Na.
Ja, stimmt, ja, das haben die alle zusammen tatsächlich, besser kann man es nicht hinkriegen. Und auch so lange, ne?
Ja.
Also immer noch die Gegenhaltung einnehmen, also tatsächlich nicht käuflich zu sein, was nicht ganz einfach ist, auch heutzutage sehr schwierig ist. Besser geht's nicht. Ja. Und die mehrere Generationen quasi nachhaltig zu inspirieren, zu beeindrucken und mitzunehmen.
Ja.
Und sich da auch von denen wiederum wieder weitertragen zu lassen.
Ich finde, ein gutes Zeichen dieses Hamburger Alles ist möglich ist dann ein anderes Projekt, das du gemacht hast. Du hast nämlich, ich glaube 2018, wenn ich alles falsch, hast du mit Andreas Dorau zusammen ein Musical in Hamburg realisiert.
Ja.
Ich hab mir sofort die Platte gekauft, ich habe die noch hier im Regal stehen, weil ich es so toll fand.
Ja, die Platte ist auch gar nicht so schlecht, wie sie vielleicht jetzt, es ist ein halb misslungenes Projekt gewesen, ja, im Nachhinein leider.
Ein was für ein Projekt?
Überambitioniert, misslungen, ist nicht alles gut.
Findest du?
Ja, ist manches, also, naja, es ist.
Sag mal, wir haben Kampnagel, ne?
Das lief auf Kampnagel auch tatsächlich immer ausverkauft, 7 Mal oder so. Wir dachten auch, es würde weiterverkauft werden, weil wir so eine Idee hatten, wir könnten so ein Hamburg-Musical, so ein Anti-Hamburg-Subkultur, Hamburg-Musical.
Ja.
Irgendwie machen können.
König der Möwen hieß es.
Ja.
Klar, muss es in Hamburg ja heißen.
Ja. Aber letztlich ist das so an Überforderungen, an den unterschiedlichen Ebenen zwischen Regisseur und Andreas und mir ein bisschen zerstoben.
Aber machst du das dann, ist sowas dann, aber also.
Da blicke ich nicht so tatsächlich, also ausnahmsweise man sieht so richtig, ich blicke eh nicht richtig gern zurück, aber da blicke ich überhaupt nicht gern zurück.
Okay, wir können es auch einfach, dann gehen wir einfach weiter an dieser Stelle.
Bitte.
aber ich finde das so, also eben diesen Plattenladen zu machen, du hattest auch zuletzt noch eine, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, so eine Art Projektband.
Ja, die gibt's noch.
Buch und Platte irgendwie gleichzeitig rausgebracht hat und dann auf Tour ging. Und
ja, leider durch den Lockdown zerschrotet auch.
Oil hieß es.
Oil.
Und zwar also schriftzugmäßig angelehnt an Pill.
Ja.
Ja. Obwohl Johnny Rotten ja wirklich ein völliger Idiot ist, muss man ehrlicherweise sagen.
Aber zu Seiten von Pill ja war er noch kein Idiot.
Ja. Aber gibt's Pill nicht mehr? Gibt's auch noch, oder?
Der gibt's jetzt wieder, ja. Die haben ja beim Grand Prix mitgemacht.
Naja, stimmt. Naja. Hätte dieses Rührende, das alle
für
so rührend fanden.
Für Irland.
Ja.
Oder so.
Aber die Gruppe Oil und auch, und ich finde das so geil, du machst immer so Sachen, also jetzt, die man so mitkriegt oder die ich mitkriege, bei die Gruppe Oil, dieses Buch gleitet mit der Platte, da habe ich, das schien auch wieder alles so ein bisschen verkopft zu sein und nicht so richtig so rüberzukommen, wie ihr euch das gedacht habt.
Nee, das war, also das bin ich stark zufrieden mit. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir haben 4-5 Sessions am Land gehabt, 3 Tage und haben dabei ein Buch geschrieben und eine Platte aufgenommen.
Ja.
Und waren auch sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Die Live-Auftritte, die es dann noch so teilweise gab,
ja, stimmt, in der Corona-Bedingungen,
die waren auch toll. Die Psychose, die entstand, waren toll und wir werden das auch nochmal weitermachen. Das war eine 4-köpfige Band aus Mosch, unserem Bassisten, der auch sehr gut Comics zeichnen kann, aber eigentlich Koch ist. Maurice Summen, dem Staatsakt, Labelchef und Türensänger und Reverend C.H. Dabler, dem sehr guten Keyboarder, Organisten und Produzenten und Musiker aus, tatsächlich auch ehemals aus Hamburg, aber der wohnt jetzt in Berlin. Und wir werden das auch weitertreiben. Das Ziel ist jetzt, wir haben so eine Art, wie soll ich sagen, Einladung vom Goethe-Institut aus Mittelamerika. Da gibt es Kontakte und wir wollen, da wir das ja damals, wie gesagt, auf 4 Sessions am Land gemacht haben, was kann jetzt kommen? Wir fahren rüber auf dem Containerschiff, haben 21 Tage bis nach Mexiko.
Ja.
Und da kriegen wir, weil wir sehr produktiv und sehr konzentriert arbeiten können, kriegen wir einen Roman und eine Platte auf jeden Fall hin. Hat auch noch keine andere Band gemacht.
Ja.
Die Alpdrücke und Eindrücke und die Psychosen und Ängste und gegenseitigen Hassausbrüche sind garantiert.
Ja.
Auf diesem beengten Raum, ja. Wo man nicht weg kann. Man kann 21 Tage, sieht man nur Horizont und Meer. Und das ist auch die Idee dahinter. Und da wird durch den Druck, der intern in der Gruppe eh immer herrschte, also vier Typen sind, die auch mal nicht gut miteinander können. Ja. Aber es macht wahnsinnig viel Spaß. Und da machen wir dann wieder was fertig. Wir müssen nur die Reise irgendwie finanzieren.
Fahrt ihr auf dem Containerschiff wieder zurück?
Nee, wir fliegen dann wieder zurück. Das wäre zu viel. Also da können wir uns auch gegenseitig nicht mehr sehen. Aber dann machen wir ein paar Konzerte, Lesungen in Mittelamerika, Nicaragua, Guatemala und Mexiko.
Ja.
So ist der Plan.
Klar.
Und haben zuvor zwei neue Produkte fertig.
Sehr gut. Ich habe lustigerweise gestern noch über diese Containerschiff-Sache recherchiert und gelesen und so. Das ist ja, das wissen glaube ich so viele nicht, dass das ja, die haben ja immer so 5 Zimmer sozusagen, so ziemlich Gästezimmer, große, die man so buchen kann.
Die sind richtig groß.
Ja. Und die haben auch Pool an Bord und die haben auch immer so einen Fernsehraum. Und so.
Ja, ja.
Aber
ja.
Ich habe meinen.
Kiosk, der von 6:30 bis 6:30 auf hat.
Ja, genau. Ich träume auch davon, das mal zu machen. Aber ja. Meine Angst ist so ein bisschen, dass die Crew einen mega hasst. Weil du bist halt so der Urlauber, wo die alle arbeiten müssen.
Glaube ich gar nicht.
Glaubst du nicht?
Also müsste man sich mal bei Leuten erkundigen, die das da schon mitgemacht haben. Ja. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen.
Ich habe immer Sorge, dass sie denken, also man so, dass man nur im Weg steht und so. Und
das steht, ich glaube, die arbeiten auch. Was sollen die denn da groß machen?
Naja, klar.
Ist ja nicht so, dass sie da
unten
rudern. Das ist ja Quatsch. Ich glaube, man wird da irgendwie in Ruhe gelassen. Und man nervt auch nicht rum.
Ja.
Man darf halt nicht krank werden. Dann wird es kompliziert, weil ich glaube, die ADAC-Versicherung, dass man vom Helikopter auf dem Atlantik weggeholt wird.
Weißt du, unter welcher Flagge das Schiff
fährt? Noch nicht.
Weil ich habe gelesen, New York sind 11 Tage und dann kann man so weiter runter, also dann Savannah so die Ecke oder Charleston ist dann glaube ich 17 Tage oder so und dann fährt er wahrscheinlich, bei manchen dann wahrscheinlich da weiter nach Südamerika und sind dann 21 Tage, das ist super. Ich beneide dich sehr. Ich finde das eine.
Ja,
sehr,
noch
sehr
ist es nicht gemacht. Ideen sollte man eigentlich nicht erst erzählen, wenn sie gemacht sind.
Nee,
aber in dem Fall ist vielleicht auch ein Aufruf, da uns da ein bisschen unter die Arme
zu nehmen. Manchmal kann man sie auch vorsagen, damit sie kein anderer mehr claimen kann.
Ja, gut. Bei mir gilt eher, wer es macht, macht's. Also.
Apropos, übrigens, ist mir gerade auch noch eingefallen, zu deinen mannigfaltigen Projekten, kann man ja an dieser Stelle auch mal erwähnen, vor allem, weil es dann viele Jahre später sehr, sehr schlecht sozusagen, weiß nicht, ob es geklaut wurde, aber zumindest ähnlich gemacht wurde. Als ich dich kennengelernt habe, hast du mir auch davon erzählt und ich war sofort Feuer und Flamme. Du hast nämlich nicht nur das essbare, das kochbare Kochbuch gemacht, sondern du hast auch mal ein Kochbuch gemacht, das hieß Zum Scheißen reicht's, was ja der beste Kochbuchtitel aller Zeiten ist.
Muss man ja, da bist sagen. Du natürlich auf den, da bist du tatsächlich drauf reingefallen, das habe ich nie gemacht.
Ach so, du hast nur den Titel gemacht.
Richtig.
Ja, okay.
Ich wollte jetzt mein neues Buch so nennen, aber da war der Verlag ganz normal auch gegen.
Ja.
Also ist ja klar.
Es hat ja jetzt auch
ist ja kein Kochbuch gewesen.
Es haben auch irgendwelche anderen Typen jetzt so ein Kochbuch gemacht, das so heißt.
Naja. Das haben andere Typen dann auch geklaut, tatsächlich. Naja. Ich habe mich auch bei denen schon beschwert.
Aber das fand ich immer den allerbesten Titel, den ein Kochbuch haben kann.
Das ist auch für mich so. Also. Das ist auch tatsächlich ein Spruch, den auch manche Leute tatsächlich bringen, wenn jemand sich richtig stundenlang Mühe gibt und kocht und dann gefragt wird, wie schmeckt es euch? Und dann irgendein unsensibler Idiot, meistens ist es ein Mann, sagt ja auch, zum Scheißen reicht's. Selbst erlebt. Also es ist despektierlicher, kann man mit selbstgemachtem Essen nicht umgehen.
Das stimmt. Das stimmt.
Ja, das ist leider nicht. Ist kein Welterfolg geworden.
Könnte unter anderem daran liegen, dass es nicht gab, aber ja. Wer bin ich? Wer bin ich, das zu beurteilen?
Leider auch ein bisschen eine Abschlussschwäche.
Ich hatte ursprünglich mal überlegt, ob
ich. Ich habe Eul auch mal einen Song drüber gemacht. Mann ohne Abschlussschwäche.
Naja. Ich hatte ursprünglich mal überlegt, ob ich uns hier einen Stapel Platten rauslege, die wir dann noch besprechen oder kategorisieren. Aber ich habe gedacht, weil man muss ja sagen, dieser Podcast, den wir beide gemacht haben, Vinyl Stories, den haben wir für so ein Magazin gemacht, wo wir auch geschrieben haben.
Der Zeit voraus.
Aber der war seiner Zeit voraus, weil der ist dann, ich habe den sogar 2 oder 3 Jahre später, habe ich den im Rolling Stone Magazin in der besten Liste, im Leserpoll der 10 besten Podcasts des Jahres irgendwie auf Platz 5 auch noch gesehen.
Verrückt.
Ist das nicht verrückt?
Ja.
Wir haben wirklich eine Legende geschaffen für die Ewigkeit. Wir haben beide nichts davon, aber es ist.
Nee, wir waren auch mittelgut bezahlt, wenn ich mich dunkel erinnere.
Na, das stimmt.
Warst du eigentlich dabei bei denen? Wir waren ja quasi angedockt an eine Zeitschrift, die es kurzzeitig gab, die humorlosen Nerd-Zeitschrift Mint Konkurrenz machen sollte. Also eine Zeitung für Vinyl-Enthusiasten.
Also, es war ein Bookazin.
Es war ein Bookazin, okay, das war natürlich besser. Und dahinter stand die sehr große Firma Edel.
Ja.
Die hatte damals und hat sie auch heute auch noch das vielleicht weltweit größte Presswerk in Rübel an der Müritz.
Ja.
Optimal. Denen gehörte das. Die haben, 28 Plattenpressmaschinen rund um die Uhr 24/7 laufen und sind über Jahre ausgebucht. Also besser geht es als gar nicht. Da haben wir damals einen Werksbesuch gemacht. Da warst du nicht bei.
Nee, da war ich nicht dabei.
Das war fantastisch. Da hat nämlich der Chef von Edel für uns gekocht und uns die Firma quasi gezeigt.
Ja.
Dieses Schallplattenpresswerk. Und
da hast du gesagt, zum Scheißen reicht's.
Nee, da habe ich nicht so. Nee, der war soweit ganz nett.
Ja.
Multimillionär.
Ja.
Und ich kann mich noch an sehr gut, dass es natürlich faszinierend ist, das mal zu sehen. Das ist ein ganz normales Laborfabrik. Das hat mit Mythos und irgendwie geil hat nichts zu tun. Das ist ein ganz normales Business. Aber sehr schön war die Abteilung, wo die Platten oder die jeweiligen Pressungen gegengehört werden mussten. Wenn eine Platte aus einer Pressung entsteht, muss einer sich in der Firma mal hinsetzen und es einmal durchhören. Nicht jede Platte, sondern aber jede Pressung,
damit
die anderen 30.000 da nochmal durchgejagt werden können aufgrund dieser
Testpressung.
Quasi, ja. Eine Testpressung ist das, egal.
Ja, ja.
Jedenfalls sitzen da tatsächlich. Es klingt jetzt blöd, mir fällt aber kein anderer. Da sitzen tatsächlich Bewohnerinnen aus der Region, 50 aufwärts.
Ja.
Ich glaube, alles Frauen in so kleinen Kästen und hören sich quasi jede Platte einmal an. Also nicht jede Platte, aber jede Pressung.
Ja.
Und klar, bei Beatles, die kannst du da hinsetzen, dann werden die schon irgendwie, wenn da irgendwie was verzerrt oder irgendwie ein Ton rückwärts läuft, dann werden die das wahrscheinlich erkennen.
Ja.
Aber ich dachte mir, die hören ja auch Affixed Twin.
Ja.
Und andere Klick. Cuts.
Morbid Angel und Napalm Death.
Ja. Und die sitzen da stoisch mit Kopfhörern, haben nichts außer ein Blatt Papier, den Kopfhörern und sitzen in so einer Art Wahlkabine und hören sich jede Pressung an. Das sieht aus. Das ist ein faszinierender Job, aber in dieser strukturschwachen Region bestimmt nicht der schlechteste.
Ja. Also. Das ist ein schönes Bild. Finde ich übrigens auch eines der most Hamburg things ever. Es gibt in Hamburg einen Typen, der sich mal so eine Pressmaschine gekauft hat, als irgendein Werk gerade pleite gemacht hat und jetzt auch auf 1000 Jahre ausgebucht ist, weil er irgendwie für Freunde und Leute, die zu ihm kommen, irgendwie Vinyls günstig presst.
Ja,
das stimmt. Mit der Ameise.
Ja.
Das finde ich auch. Das finde ich auch legendär hamburgerisch, dieses Prinzip.
Ich gehe auch oft noch hin.
Ja, ein Freund von mir hat auch da sein Büro bei ihm.
Ach ja. Kann er, Donnerstag gibt es immer Pizza.
Ja. Ich war da mal beim Geburtstag von meinem Kumpel, das war auch da in diesem Gelände, an dieser Garage.
Ein toller Top-Typ mit der richtigen, also alles, besser geht es gar nicht.
Na.
Er macht aber nur Singles.
Sagenhaft gutes Prinzip. Geren, erstmal wünsche ich dir jetzt natürlich den allergrößten Erfolg aller Zeiten.
Das war's schon.
Für dein Buch, ja.
Ah ja.
Das war's schon.
Oh ja, verrückt.
Du bist ein bisschen enttäuscht.
Ich könnte weitermachen, aber ich muss ja auch nach Hause.
Naja, du hast ja heute, machst du in Hamburg deine Show.
Richtig ist das. Mit meinem Spezial, wir haben noch einen Spezialgast sogar, Albrecht Schrader. Wir machen.
Oh, grüße mal ganz lieb.
Auch eine neue Weltidee haben wir.
Auch ein Freund dieses Podcasts, super Typ.
Wird mir dann geklaut, wenn ich hier sage.
Nee, darfst du auf keinen Fall sagen. Aber ich will mit Albrecht ja unbedingt eine Band machen.
Warum denn bloß?
Weil ich unbedingt mal wieder eine Band machen will und ich finde, Albrecht ist einer der besten Komponisten, Musiker, die mir einfallen.
Ja.
Und deswegen würde ich mit ihm gerne eine Band machen.
Weiß er davon schon?
Ja, habe ich ihn zuletzt auf Instagram zu gezwungen und ich habe gesagt, unsere erste Single muss heißen Funky Nein Danky.
Und was sagt er dazu?
Er hat gesagt, ja, okay. Er hat so geschrieben, erst hat er gedacht, und dann hat er gedacht, okay. Also deswegen, schöne Grüße.
Ja, werde ich ausrichten.
Und komm bitte unbedingt mal wieder, damit wir hier das alles nochmal weiter vertiefen können. Dann nächstes Mal legen wir uns aber einen Stapel Platten hier auf den Tisch.
Ja, oder wir machen das mal andersrum.
Ich komme zu dir.
Nee, ich habe ja dieses ganze fantastische Equipment. Hier gibt es ja die Sachen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Draußen im Radioland, hier steht um mich rum, wenn ich das alles schildern würde, was hier aufgefahren wird.
Wir haben ja auch Ennio Morricone extra für dich hingestellt, weil ich habe mal Platten gekauft in Rom und habe zu dir gesagt, brauchst du was? Und hast du gesagt, ja, bring mir Ennio Morricone mit. Ich habe leider nichts gefunden, aber...
Ja, das ist auch schwierig, ne? In Rom nichts zu finden.
Na, ich habe Platten gefunden, aber die Ennio Morricone, du hattest mir aufgeschrieben, welche, die waren alle nicht dabei.
Natürlich nicht. Nee, ich würde vorschlagen, dass ich dich mal interviewe dann. In deiner eigenen Sendung.
Ja, finde ich auch gut. Machen wir. Dann kommst du mal vorbei und interviewst mich. Ja.
Spieß mal um.
Ey, warum nicht? Warum nicht?
Du hast ja, glaube ich, auch was zu erzählen.
Nein. Ich habe das Gefühl, ich habe auch alles schon 100 Mal hier erzählt in diesem Podcast.
Das könnte auch verdammt mal so sein.
Also wiederholen sich überall.
Da ich den Podcast nicht kenne, weil ich nie Podcasts höre, das hat ja gar nichts mit dir zu tun, weil ich einfach dazu keine Zeit habe. Denke ich mir.
Du müsstest mich interviewen, aber vorbereitet werden, mich nicht nach den Geschichten zu fragen, die ich schon erzählt habe.
Genau, da müsste ich mich eigentlich recherchieren, aber ich würde mir auch einbilden, aus dir was rauszukriegen, was du vielleicht noch nicht erzählt hast.
Das glaube ich.
Sag mal, bei Viva damals, wie?
Was? Viva?
Also so,
was ist das denn?
Also so wird das.
Ja, verstehe. Ganz investigativ.
Ja.
Darauf freue ich mich sehr. Wie gesagt, sieh zu, dass das Buch ordentlich durch die Decke geht. Ich freue mich auf alles, was da noch kommt. Ich bin ja 100% überzeugt, dass wir noch sehr viele interessante Projekte von dir erleben werden können dürfen. Und ich freue mich, wenn du irgendwann mal wiederkommst.
Ich mach's gerne. Das Essen ist sehr gut hier.
Vielen Dank an Charlotte, die war heute unsere Producerin. Und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei den Nils Bokelberg Erfahrungen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Die Nils Bokelberg Erfahrung. Von und mit Nils Buckelberg, eine Produktion von Pool Artists.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.